Nabend, Alter, was machst du denn schon hier?
Ich bin doch immer hier.
Ja, das stimmt allerdings. Sind die anderen auch schon da?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht. Dann heißt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann hol mir doch mal ein Bierchen, bitte.
Ey, die Zeiten haben sich geändert. Ich bin nicht mit der Theke, hol dir das selbst.
Na, ja, okay. Ich sag aber vorher noch mal die Sponsoren an.
Hau raus.
Die heutige Folge wird gesponsert von der Zahnarztpraxis Dr. Kara Yusuf, der Firma Ruhrglas sowie der Vereinten Volksbank. Jetzt mach den Podcast endlich an. Michel, bitte geht gleich wieder los. Los, jetzt mach den Podcast endlich an. Tito und Alex sitzen an den Mikros.
Lass dein Herz reden.
Läuft Sound, ist alles gut?
Alles gut.
Check, check.
Sind wir drauf? Ja, gut, alles klar. Da sind wir wieder. Alex.
Pete.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Peter.
Volumenregler heute bei dir auf Ernst gestellt, ne?
Heute, ja.
Heute ein bisschen, ne? Aber.
Ich lasse es auf mich zukommen, bin ich ganz ehrlich.
Mache ich auch. Ich habe heute auch schon den ganzen Tag mich auf die Folge gefreut. Aber wo heute die Reise genau hingeht, das werden wir gleich noch sehen. Aber wir fangen erstmal an mit unserer 53. Folge von Bierchen bitte, der Podcast von der Emscher bis zum Beutal, von Holthausen bis zum Knappschaftskrankenhaus.
Und damit wirfst du die Brücke.
Da werfe ich die Brücke.
Wir haben ein Auswärtsbierchen.
Ach so, ich dachte, weil du da gestern wegen Suff eingeliefert wurdest.
Nein, das war Ausnüchterungszelle. Du verwechselst das, war die Polizei.
Ja, ja, stimmt. Nee, aber wir sind ja heute im Auswärtsbierchen wieder, genau. Und wir sind im Hospiz.
Yes, korrekt.
Ja, genau, der Fabi und ich, wir waren schon einmal hier.
Ja.
Und haben mit dem Christoph Vögelin, mit dem Geschäftsführer hier gequatscht. Und jetzt haben wir es hingekriegt. Und unser Botschwein steht hier auch bereit. Und wir haben jetzt auch schon gehört, dass schon einige Bottropper hier gespendet haben.
Yes. Und wir haben dann zwei Gäste, die müssten auch gleich irgendwann kommen. Das ist der Christoph Vögelin, das ist der Leiter vom Hospiz. Genau. Und der Geschäftsführer gibt sich tatsächlich heute auch noch die Ehre. Das ist der Jürgen Münnig. Und bevor die kommen, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den News.
Ja, oder
was hast du denn so erlebt die Woche? Fragen wir mal so.
Erlebt? Erlebt habe ich eigentlich nur eins. Ich musste mein Auto letzten Mittwoch abgeben in der Werkstatt, habe ich einen Tag stehen gelassen, ne, und habe dann bin dann nach Lidl einkaufen gegangen, habe erstmal gemerkt, wie scheiße das ist, wenn man kein Auto hat und zu viel Einkäufe macht und dann irgendwie drei Taschen hat, um zu schleppen.
Ich hatte auch mal, wo ein Auto in der Werkstatt war, meine Frau dann mit dem Auto zur Arbeit gefahren ist, da war ich bei Rewe einkaufen und bin mit zwei großen Tüten zurückgelaufen. Und kennst du das, wenn du das Gefühl hast, die Leute gucken dich alle an? Und du läufst mit zwei vollgepackten Tüten.
Weil du deinen Hausstand da drin hast, oder?
Ja, zum Beispiel. Und dann fühlst du dich so beäugelt und denkst, ey, die denken sich doch jetzt auch, guck mal, der Penner, ey. Nicht mal ein Auto. Und muss die Tüten schleppen, die arme Sau.
Ja, die denken nicht, dass du nachhaltig bist und einfach, ne?
Genau.
Umweltbewusst. Genau. Und, was wir aber sagen müssen, wir haben ja wieder was zu feiern.
Was denn?
1000 Abonnenten bei Instagram, ne?
Wir
haben.
Unglaublich.
Haben wir.
Ja.
Und der 1000. oder Abonnent oder die 1000. besser gesagt, ist Bibi von Bibis Imbiss aus Oberhausen.
Herzlichen Glückwunsch.
Der Imbiss ist da hinten, weißt du, wo am Zentrum, da ist doch dieses Xau und die Esche und so und da ist auch Hornbach. Und da hat die ihren Imbiss.
Auf dem Parkplatz.
Irgendwo wird die da schon einen Imbiss haben. Und da fahren wir mal hin und bringen der aber auch eine Kleinigkeit vorbei.
Machen wir.
Ne? Machen wir auf
herzlichen
jeden
Glückwunsch.
Fall.
1000 Abonnenten an uns. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ja.
Weißt du, was ich richtig geil fand,
bitte.
Alex? Dass du gesagt hast letztens, als ich gesagt habe, die haben Flow zugemacht, diese Einrichtung für schwer Erziehbare, ne?
Ja.
Und da habe ich gedacht, hast du gesagt, das ist bei dir um die Ecke. Und ich so, nee, das ist da gar nicht, das ist doch da unten bei der Limberg,
ja,
ne? Und dann habe ich geguckt, das ist Blankenstraße, das ist wirklich bei mir um die Ecke gewesen. Da gab es auch so nur einen. Und ich dachte immer nur, ich hätte Stress mit dem Nachbar.
Das Schlimme ist, dann haben die ja das falsche Flow zugemacht. Weil der am Limberg, das ist doch der immer für Skandale sorgt.
Genau.
Wo da Fäkalien in Briefkästen geschmiert werden und all sowas.
Ja, Blankenstraße habe ich noch nichts gemerkt. Also wie gesagt, aber ich dachte, der Nachbar könnte mich einfach nicht leiden. Deswegen hat er ab und zu mal meine Scheiben beschmiert.
Wir haben sie zugemacht auf jeden Fall.
Haben sie zugemacht, genau.
Eigentlich an sich eine schöne Einrichtung, cooles Konzept, aber ist wohl das ein oder andere Maus im Ruder gelaufen.
Sollten wir aber vielleicht auch mal ein Auge drauf werfen, ob wir da auch mal einen Podcast machen.
Aber ich finde auch im Allgemeinen, wo wir ja gerade darüber geredet haben, dass die sich da so ein bisschen daneben benehmen, dass allgemein im Bottrop aktuell viel los ist, ne? So was irgendwie.
Boah, Crime Scene Bottrop, ey, ohne Ende, ne?
In einer Tour, ich meine, ich kann das verstehen ein Stück weit. Letztes Jahr waren keine Weihnachtsmärkte, die Leute waren viel zu Hause. Das war für Einbrecher auch undankbar, so ein Jahr.
Ja, die konnten
kommst schwer rein in eine Wohnung, die Leute sind halt permanent zu Hause. Ich habe das Gefühl, die holen das dieses Jahr alles nach.
Aber ohne Ende, ne?
Ja.
Also das kleinste Problem war ja, dass die Blumenkübel an der Martinskirche umgeworfen haben, ja, ne? Da fing es ja an.
Genau.
Und da ist der Dominostein angefangen umzufallen.
Richtig. Dann Maskenverweigerer schlägt einfach mal einen Lokführer zusammen in Bottrop.
Ja gut, das war aber kein Einbrecher, das war einfach ein Vollidiot.
Ja, das stimmt.
Ne? Und dann hast du diesen 18-jährigen Essener, der da mit seiner Pistole auf der Gladbecker Straße verhaftet wurde, der da auch irgendwie einen Überfall gemacht
hat. Den haben sie aber gepackt.
Ja, weil er die Knarre noch in der Hand hatte, als er da rumgelaufen ist, der Idiot.
Okay, das ist nicht weit gedacht.
Nicht weit genug. Dann hast du noch diverse Einbrüche. Samstag Mehrfamilienhaus auf der Gladbecker Straße mit dem Gullideckel eine Tankstellentür eingeworfen worden. Alles Mögliche.
Wir werden unserem Ruf wieder gerecht.
Aber jetzt
Bottrop wird lacht und lebt.
Aber wo du gerade schon die Brücke dahin ich bin ja eigentlich heute ruhig, aber jetzt muss ich mich direkt einmal ganz kurz ein bisschen aggressiv abreagieren.
Bitte.
Und zwar gab es ja in unseren beliebten Bottropper Facebook-Gruppen, das war, glaube ich, in Bock auf Bottrop, bin mir aber nicht sicher, einen Beitrag von der Marion Höhle, die hat gewarnt vor Einbrechern. Und zwar waren die auf der Walter-Flex-Straße, hat die zwei verdächtige Personen gesehen, Hoodies, Masken, die hat auch geschrieben, sprechen kein Deutsch, weil die sprachen da Englisch. Ne, die sahen schon sehr, sehr verdächtig aus, haben in die Vorgärten geguckt und die wollte einfach nur warnen.
Okay.
Ne, also jetzt nicht, die hat da nicht direkt auf die nette geschossen,
Person, nette
die hat
Person.
Einfach nur gesagt, passt ein bisschen auf. Die
ja. gucken da.
Der erste Kommentar von, ich sag jetzt auch den Namen, sag ich auch, ja, ist ja egal. Nicole Kube, unserer Gutmenschin Nicole Kube, wenn das schon reicht, als Verbrecher verdächtig zu werden, dann Prost Mahlzeit.
Mhm.
Und ohne Scheiß, ich sag dir mal was, nachher sind sie immer alle am Heulen, hätte mal einer was gesagt, was wäre denn passiert, wenn die Polizei da rausgefahren wäre? Dann hätten die kontrolliert, wenn nichts gewesen wäre, hätten sie mit denen ein nettes Gespräch geführt und dann wären die wieder gefahren. Was haben sie gemacht? Nach 2 Stunden wurden die beiden festgenommen, weil sie wirklich irgendwo einsteigen wollten.
Ja, aber das ist wieder Bottrop, wird lacht und lebt.
Ey, ohne
und es war lange ruhig, Piet. Es war lange ruhig in Bottrop.
In den Facebook-Gruppen, ne?
Aber die haben es doch, also mittlerweile, die haben es doch nicht anders gewollt.
Ich glaube auch, Alex.
Wirklich. Wir müssen
ein Statement abgeben.
Müssen wir. Wirklich. Und dann legen wir alles auf den Tisch, was da in den Gruppen abgeht. Wir haben es thematisiert und werden die Fakten auf den Tisch legen. Wo wir über Facebook-Gruppen reden, möchte ich dich mal was kurz bitten. Ich habe nämlich heute auch was gelesen. Zum Glück habe ich es gescreenshottet und du liest das jetzt mal bitte vor.
Du machst halt jetzt aber richtig schlau, Alex. Ne?
Warum?
Weil ich wollte mich gerade komplett in Rage reden und noch ein bisschen was dazu sagen, dass die da diesen Kommentar geschrieben haben. Und du dämpfst mich gerade ab, ist doch gar nicht so schlecht, glaube ich.
Vielleicht besser.
Ja, jetzt zeig mal deinen Screenshot.
Bock auf Bottrop heute Morgen um 8 Uhr. Der Post wurde wieder gelöscht. Aber das ist wieder das beste Beispiel.
Du hast den gescreenshottet, bevor gelöscht wurde.
Ja, und jetzt bitte lies ihn vor.
Nur noch Gestörte. Da bringe ich mein Kind zur Schule und laufe durch die City zurück. Da schmeißt jemand Höhe Action einen Kühlschrank aus dem Fenster mitten auf die Straße. Dachte ich, sehe nicht richtig und bin zur Seite gehüpft. Hätte böse enden können. So wurde nur mein Kind getroffen. Nein, Quatsch, das steht hier nicht. An sowas denkt doch morgens auch kein Mensch.
Jetzt musst du dir bitte mal das bildlich vorstellen.
Moment,
du läufst auf durch die Stadtmitte.
Auf der Hochstraße wurde da einfach ein Kühlschrank aus dem Fenster geworfen?
Ja, wie in der Ikea-Werbung, nur da war Tannebaum.
Ja, und
da läufst du durch die Stadtmitte und dann fliegt aus dem Fenster ein Kühlschrank.
Alter Schwede.
Jetzt konnte ich den Post nicht weiter verfolgen. Er wurde wieder gelöscht. Wahrscheinlich gab es wieder mächtig Gegenwind. Ich finde es nur krank und da werden wir dranbleiben an dem Thema.
Da bleiben wir definitiv dran. Ja. Meinst du...
Lass mal über was Schönes reden oder willst du noch was machen?
Ja, meinst du jetzt, wenn die gleich kommen, ne? Meinst du, das ist angebracht zu sagen, dass jetzt, ach nee, das machen, lassen wir weg. Aber Sponsor der Woche.
Was soll so ein Spannungsbogen aufbauen und dann sagen, lassen wir weg?
Lassen wir weg.
Okay.
Sponsor der Woche haben wir.
Wer ist es?
Buyoff.
Ja.
Spielen wir jetzt mal kurz eine Sprachnachricht ein, der sucht nämlich Küchenverkäufer.
Okay.
Hören wir jetzt einmal den Buyoff.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Klaus Buyoff von Möbel Buyoff. Werde Teil unseres Teams, Teil unseres Familienunternehmens. Wir bieten Top-Konditionen, Weihnachts- und Urlaubsgeld. Wir suchen in Voll- oder Teilzeit Küchenberater und Beraterinnen, Möbel- und Küchenmonteure. Ruft uns an 02041 18910 oder schickt uns eine Mail bewerbung@möbel-buyoff.de. Ich freue mich auf ein Gespräch. Euer Klaus Buyoff.
Das war der Herr Buyoff, der sucht euch als Küchenverkäufer.
Ja, bin ich der falsche Mann für.
Nee, du bist ja schon in Lohn und Brot, in
Richtig.
Mörs.
Aber wir können es nur empfehlen, super Arbeitgeber. Und wenn ihr Bock habt, bewerbt euch bei Möbel Beihoff.
Ganz genau. In Grafenwald, Wöllerstor wart wieder auf. Ja. Neue Pächter. Also noch nicht auf, aber Corinna und Nils Sogemeier, die Kneipe war jetzt 3 Jahre geschlossen.
Mhm.
Und die haben die jetzt übernommen, die Wöllerstorfe, ne, in Grafenwald. Da ist ja generell richtig nichts los.
Ja.
Da ist echt tote Hose.
Sind das die Sogemeyers, die auch den Planwagenverleih haben?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ne?
Genau, die verleihen auch Planwagen. Und seit 2 Leute mit dem Planwagen nicht wiedergekommen sind und die keine mehr haben,
müssen die Alternative
gehen. Ist auch mal was Feines. Nee, aber ist doch gut. Und da können wir direkt auch mal sagen, dass wir jetzt diese Woche auch vorm Tresen, hinterm Tresen machen.
Yes.
Du bei der
Königseck, morgen bin ich da bei Claudia Leclerc. Die Leclerc war auch bei Harry Potter eine Zauberin.
Ja, genau.
Und das werden wir morgen auch alles aufdecken. Und ja, mit der WAZ, die Kooperation findet morgen statt und kommt dann wahrscheinlich irgendwann am Wochenende wieder raus.
Genau.
Freue ich mich drauf.
Wir haben jetzt noch kurze Grüße, hau ich raus an den Sebastian von den Black Jacks.
Ja, weil ich glaube, die beiden kommen
ja, die kommen jetzt gleich, ich weiß. Aber hier fühlt man sich auch ein bisschen entschleunigt hier in der ganzen Einrichtung, ja, oder?
Ja, finde ich schon. Also wollte ich auch eigentlich sagen, ich finde es schwierig hier heute. Ich bin so ein bisschen anders als sonst und ich hoffe, dass die Angst, weil das Angst ist ja das falsche Wort, aber unsere beiden Gastgeber nehmen mir das so ein bisschen, weil es ist halt ungewohnt, in so einer Location zu sitzen.
Also als Grundthema Hospiz und den Tod zu haben, ist ja generell schon mal einfach keine so einfache Sache. Aber das werden wir gleich vertiefen. Und da ich gerade, ich habe ja letztens ja schon mal mit dem Christoph gequatscht und mit ihm darüber zu sprechen, hat auf jeden Fall schon in mir echt ganz, ganz viele Fragen aufgeworfen. Aber das Gespräch war nach 2, 3 Augenblicken sofort auf einem relativ normalen Level. So,
das ja, das wünsche ich mir gleich.
Nee, Blackjacks haben sich gemeldet. Ne? Die haben gesagt, hier die Baseballer über den Sebastian, wir sollen mal mehr an Randsportarten rangehen. Jetzt haben wir den Ton gehabt, wir haben relativ viel Fußball am Start und die wollen gerne mal zu uns in eine Folge kommen. Ich grüße mal den Sebastian und die Truppe der Blackjacks und ich sage einfach mal, im Januar, Februar, auf jeden Fall nächstes Jahr seid ihr dabei. Ne?
Ich sag
Alex,
auch,
der kann richtig gut Softball
schöne
spielen.
Grüße und gut Kick. Da wären wir wieder beim Fußball.
Da wären wir wieder beim Fußball.
Apropos, weil du gerade gesagt hast, halt das Thema Tod. Ich möchte noch eins ansprechen. Dem Tod von der Schippe gesprungen ist ein Rehbock in Feldhausen.
Yo.
Die Feuerwehr hat den gerettet.
Der ist im Zaun hängen geblieben.
Ja,
ne?
Und einfach, ich stelle mir dann immer so vor, du kommst so raus im Garten und dann siehst du da so einen Rehbock, wie der da so hängt. Und dann denkst du, jetzt mach ich erstmal ein Foto. Zoomst richtig ran. Erstmal in eine Bock auf Bottrop-Gruppe und dann rufe ich die Feuerwehr. Ja, und die haben den gerettet.
Ja, erst hat Foto, dann die Rettung, ne?
Ich denke, so läuft es.
Aber vielleicht können wir ihn ja auch retten. Den kleinen Chihuahua.
Oh,
ich
hast du das auch gelesen?
Ja, der kleine Chihuahua Nico.
Chihuahua.
Der ist schon 14. Das ist ein kleiner kastrierter Rüde. Also bei kastriert und 14 Jahre.
Der ist 14, dann wäre so.
Aber der ist.
Da brauchst du schon eine blaue Pille, damit noch was abgeht.
Der ist aber leider auch taub und auch fast blind.
Fast blind. Ja. Aber soll ein ganz, ganz netter Typ sein.
Ja, also bei den Tierfreunden melden.
Die wollen den vermitteln, den Hund. Und wo wir beim Thema sind, dass der fast blind ist, würde ich doch gerne meine Kategorie Marketingmaschine Teichert einmal reinwerfen.
Ja, so,
denn wir haben auch in Bottrop, wir haben ja viele Augenärzte.
Viele?
Viele. Aber nicht viele gute. Aber einen haben wir.
Ja, komm, ich mach mal.
Marketingmaschine Teichert.
Bitte.
Ja. Dr. Ohm, Augenpraxis, denn alle Wege führen nach Ohm.
Bam!
Super, ne? Habe ich mir richtig einen Zacken wieder aus der Krone
geworfen? Alle Wege führen nach Ohm, das stimmt.
Ist so, super. Alle Wege führen nach Ohm. So, den Post hast du vorgelesen. Die beiden werden jetzt gleich rüberkommen. Die trinken, glaube ich, ihren Kaffee noch aus. 2 6 Meter lange Leuchtröhren wurden am Tetraeder noch getauscht, falls es einen interessiert.
6 Meter? Ja,
komm. 2 mal 6
Meter. Hau doch nochmal eben kurz die Zahl der Woche raus. Da war auch lustig, dass du die gleiche hattest wie ich.
95.
Ja, und das ist ja sehr traurig eigentlich.
Eigentlich ja. Nach 95 Jahren löst sich der Schützenverein BSV Bottrop Stadtmitte 1926 auf. Vor allem BSV Bottrop Stadtmitte.
Aber welcher ist denn das? Ist das jetzt,
der ist in der Stadtmitte.
Ja, aber es hat Kompanie 1, 2, 3, 4
weiß oder
ist
nicht.
Keine von den Kompanien?
Fand ich schade. Nach 95 Jahren, dass sich ein Schützenverein auflöst, aber ich glaube, der Trend von den Schützenvereinen geht eh weg. Ich glaube, die können auch alle nicht mehr saufen. Das ist ja das, was ich mal gesagt habe. Mein Schwiegervater säuft da irgendein Obstler. Ich verliere mein Augenlicht, wenn ich da dran nipp. Und der sagt, boah, diese Mirabelle, wie die schmeckt.
Ja, das Schlimme, aber die Gründungsmitglieder, die sind auch schon sehr alt.
Ja, das ist richtig. Und der Nachwuchs bleibt aus.
Der Nachwuchs, pass auf. dass die Werbegemeinschaft Kichellner jetzt so einen Adventskalender mit Aktionen draußen hat, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen. Wir haben den Sponsor der Woche, den wir jetzt jede Woche haben, rausgehauen. Und ich glaube, da kommen sie schon rüber. Komm, Alex, jetzt lass uns mal empfangen. So, da sitzen die beiden, Alexander.
Ja.
Da sind sie, der Christoph und der Jürgen.
Ja, und nochmal vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Nochmal Jürgen Münnig, Geschäftsführer vom Hospiz.
Richtig, ja.
Und der Christoph Vögelin, der Leiter vom Hospiz.
Auch das stimmt.
Genau. Versucht, damit der Fabi da nicht gleich am Rad dreht, vielleicht ein bisschen lauter zu reden. Ein bisschen mehr Kraft in die Stimme zu bringen vielleicht. Müsst ihr hier autoritär sein auch richtig oder seid ihr eigentlich nur immer einfühlsam hier?
Wir können auch autoritär, ja.
Ja, könnt ihr auch?
Muss man auch wahrscheinlich kann man auch manchmal, oder?
Seltenst. Im Team gar nicht,
ja,
weil dafür ist es ein Team. Mhm. Es gibt aber schon mal die ein oder andere Situation mit Außenstehenden, die halt mit der Situation anders nicht fertig werden. Da muss man auch schon mal den Marsch blasen.
Okay.
Aber oder wenn ihr einer illegal irgendwie Alkohol reinschmuggelt und so.
Das ist kein Problem, weil es gibt kein Alkoholverbot im Haus.
Deswegen, das ist natürlich schon mal gut,
kann
Alex.
Kann ich alles auspacken, weil ich mitgebracht habe.
Jetzt alles rausholen. Ja, wir haben jetzt euch beide hier sitzen und danke erstmal, dass wir hier sein dürfen, hat der Alex schon gesagt. Bevor wir jetzt gleich richtig ans Plaudern kommen, damit die Leute euch da draußen an den Mikros auch unterscheiden können und wissen, wer, welche Stimme zu wem gehört. Machen wir jetzt mal so ein Poesiealbum von früher, kennt ihr bestimmt. Da hat man früher mal als Kind mal reingeschrieben. Das sind ganz einfache Fragen. Also ihr könnt jetzt nicht falsch oder richtig, ne? Also wir fragen euch jetzt ein paar Sachen. Ich frage einfach den Christoph, du fragst den Jürgen, was hast du davon? Machen wir so
aufgeteilt.
Dann frag doch einfach mal an.
Ja, Jürgen, dein Lieblingssport?
Tennis.
Gut.
Tennis aktiv selber?
Ja, im Moment habe ich eine kleine Pause, weil ich habe eine Kalkschulter, aber an sich spiele ich schon seit 40 Jahren, ja.
Okay, also Schulter, eigentlich beim Tennis sind ja oft die Knie oft, ne?
Ja, die sind bis jetzt noch verschont geblieben.
Okay, dann Glück gehabt.
Lieblingsbelach?
Am liebsten auf Asche.
Ja, habe ich auch immer gerne. Da rutscht man so geil, ja. Das ist das Beste.
Ja, und vor allem kennst du mit Tennis aus, Piet?
Ich habe 6 Jahre Tennis gespielt.
Ich höre dir manchmal nicht mehr zu.
Ich habe einen richtig, richtig super Aufschlag gehabt, aber eine richtig beschissene Rückhand.
Und keine Kondition. Aber dafür warst du langsam.
Dafür war ich langsam. Aber deswegen musste ich mich über meinen Aufschlag definieren.
Jürgen, also Tennis, okay. Auch jetzt noch aktiv. Wie alt bist du, wenn wir fragen dürfen?
Ich bin 65.
Dafür Chapeau.
2 Jahre älter als der Jojo.
Das gibt wieder eine Anzeige.
Okay, so, du bist dran. Ich bin dann Christoph. Auch für dich einmal eine Frage. Ich frage einfach mal, das erste ist relativ locker flockig. Hast du eine Lieblingszahl?
Ja, habe ich.
Willst du uns die auch sagen?
Ach, das war die Frage, ja. Die 13.
Die 13 ist deine Lieblingszahl, also eigentlich eine Unglückszahl für viele. Für dich ist einfach deine...
Michael Ballack-Fan, schätze ich jetzt mal.
Ja?
Der hat immer die 13 gehabt.
Keine Ahnung.
Kann ich jetzt nichts zu sagen, ich interessiere mich nicht für Fußball.
Aber warum die 13, einfach so?
Weil es eher als Glückszahl zu sehen ist.
Ah, okay. Also meine ist die 7. Dann ist die 69,
ja.
Alex, ne?
Meine ist die 69, genau. Ja, ist meine Lieblingsstellung. Sag ich auch, wie es ist.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Genau, Klaus Hipp. Aber interessant, ey, weil du sagst, eigentlich ist es eher als Glückszahl zu sehen. Da würde ich gleich, können wir gleich vielleicht nochmal drüber reden. Aber was ich jetzt gerne sagen würde, ist, wisst ihr eigentlich, dass es wirklich im Flugzeug teilweise die Reihe 13 ausgelassen wird? Ist ja kein Witz. Wir gehen von 12 auf 14.
Das stimmt. Und bei Bernhard und Bianca ist der Bernhard, die Maus, der ist auch immer über die 13. Stufe gesprungen, als der da auf diesen komischen Albatros da drauf
war. Ernsthaft jetzt? Ja. Also ich meine das ernst, was ich gerade sage.
Ja, bei mir auch. Der hat das wirklich gemacht.
Hast du da selber drauf geachtet?
Das sagt er doch sogar. Bianca sagt doch noch, Bernhard, warum machst du das? Ja, die 13. Stufe.
Okay.
Du hast doch eine Tochter, hast du noch nie Bianca
geguckt? Nein, ich gucke nur Dumbo und der ist depressiv, der Film. Okay, weiter geht's. Jürgen. Urlaubsziel. Lieblingsurlaubsziel.
Dänemark. So Frankreich und England.
Oh, okay, das ist natürlich
alles mit dem Auto Kontrast zu erreichen?
Ja, klar.
Hast du Flugangst?
Nein, überhaupt nicht.
Aber du fährst halt gerne Auto.
Ich fahre halt gerne Auto.
Hast du ein Wohnmobil oder sowas, oder?
Nee.
Okay.
Einfach. Ich habe in meinem ersten Berufsleben mit Autos zu tun gehabt, insofern.
Da kommen wir gleich nochmal. Erstes Berufsleben, ja. Okay. Gut, ich brauche eigentlich ein neues Auto. Ne? Wenn das mit Autohandel zu tun hat, wäre ich jetzt gerne, welche
interessiert. Ja, aber ich bin da raus. Ich bin jetzt nur noch Kunde.
Ach komm, Connection hast
seit
du
seit 20 Jahren. Oh, ja, ja. Wir werden langsam etwas kalt.
Da ist der Plan nicht aufgegangen, heute hinzukommen. Ja,
verflucht, aber okay. Nächste Fall hier saufen. Nein.
Können wir gleich, wenn die Mikros abgeschaltet sind, sprechen wir darüber.
Ach ja, alles gut. Christoph, dein Lieblingsschulfach damals, als du in der Schule warst, war was?
Erdkunde.
Erdkunde?
Ja.
Also Geografie und sowas, also alles Mögliche.
Genau.
Hast dich einfach für die weite Welt interessiert?
Für die weite Welt, ja. So. Das, was halt jeweils Thema war.
Also ich muss sagen,
Dänemark, Frankreich, England.
Nee, aber ich muss sagen, ich war früher immer voll dabei, wenn es bei Erdkunde darum ging, Hauptstädte und Länder und sowas. Bei mir war draus als Bodenschätze und so ein Kram. Da war ich dann irgendwann durch mit, also als das so ein bisschen näher in die Tiefe ging. Aber Hauptstädte und so konnte ich immer ganz gut.
Auch ein geiles Wortspiel, Bodenschätze, als das so in die Tiefe ging. Da warst du raus.
Ja, da war ich raus. Als es in die Tiefe ging, war ich weg. Komm.
So, letzte, Jürgen, Lieblingsgetränk.
Wein.
Rot oder weiß?
Sowohl als auch, alle Farben.
Trocken aber.
Bitte am besten trocken.
Ja.
Am besten
Bordeaux.
Ja, okay.
Ein gutes Stück Fleisch in Bordeaux.
Ja, muss quasi der Teppich muss auf der Zunge liegen, wenn du getrunken hast.
Ja, wäre ganz gut. Schön samtig. Mhm.
Gut.
Gut.
Dann waren das deine, dann ist noch eine für den Christoph übrig. Deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, die du so machst, wenn du einfach mal Zeit hast für dich.
Entweder laufen vom Sportenlacing her oder halt mit dem Motorradtouren machen.
Ach, du bist ein Motorradfahrer? Graf Müller auch öfter mal?
Nee, das ist für mich kein Ziel. Weil so. Das
ist kein Ziel.
Ich fahre lieber, als dass ich irgendwo posend stehe.
Also einfach nur, ich will mal zeigen, was ich so habe.
Ja, letztens war einer, der hat seine Maschine am Fossumland rausgeholt und ist bis an Grafenmühle gefahren, hat da 4 Stunden geparkt.
Oh. Motorrad, du hast selber ein, zwei?
Ich habe eins.
Welche Marke?
Zurzeit noch Honda.
Honda, also bist du quasi, du gehst auf Speed und...
Nein, es ist ein Cruiser.
Ah, okay. Ich kenne mich nicht aus, ich versuche nur gerade so ein bisschen authentisch zu wirken.
Aber der Ansatz ist schon sehr gut.
Mein Stiefpapa, der hat auch, der hat Kawasaki, die sind ja immer dieses komische Grün, haben die ja immer.
Mhm.
Hat der 4 Stück von, aber der hat so ein komisches Hobby, der kauft die immer, wenn die kaputt sind, repariert die, fährt die 2 Monate und verkauft die wieder.
Ich meine, das macht er auch eine Marke mit, ne?
Ja, darum geht's dir nicht.
Außerdem findet er Schrauben gut.
Genau. Vielleicht. Darum geht's dir. Ja.
Ihr beide seid ihr, also erstmal Christoph, du bist Bottropper eigentlich, also du kommst aus Bottrop?
Ich komme aus Bottrop.
Auch hier aufgewachsen, Kindheit und sowas?
Ja.
Was ist denn dein Stadtteil so gewesen damals?
Lehmkuhle.
Lehmkuhle? Ach wat, gibt's ja gar nicht. Da ist ja in der Nähe vom Vonderort.
Ja, das ist korrekt.
Und Ebel und so da unten, ne? Also kriegen wir alles. Also Lehmkuhle hatten wir auch noch keinen da. Ich habe jetzt gehofft, ich nicht schon wieder einen aus Wellheim.
Aus Ekel wäre mal einer, aber den kriegen wir nicht. Jürgen, du bist, du hast mit Bottrop eine Verbindung, nur beruflich oder auch hier mal aufgewachsen oder gelebt?
Also ich bin geboren in Oberhausen, bin aber in Bottrop zum Gymnasium gegangen.
Ach, auf welchen warst du denn?
Auf dem städtischen. Damals hieß das noch städtisches Jugendgymnasium, als ich angefangen habe.
An der Blumenstraße war das da.
Ganz genau.
Ja. Mhm.
Und dann habe ich selber 34 Jahre in Bottrop auch gewohnt.
Ah, okay. Auch stadtteilmäßig?
Ja, ich habe... in Fuhlenbrock gewohnt.
Ah, gute Gegend.
Gute Gegend, genau. Und jetzt sind wir hier bei euch im Hospiz und ihr beide habt das von Grund auf mit aufgebaut. Also das Hospiz gibt es jetzt seit wann hier in Bottrop?
Seit März 2014.
Und ihr seid von Tag 1 an hier drin?
Ja, im Grunde genommen schon vorher. Also über den Förderverein schon in den Planungen mit gewesen und beruflich angefangen habe ich hier ein halbes Jahr vor Eröffnung, sodass ich also mittlerweile sagen kann, ich kenne jede Schraube, jeden Stein, hier alles. Mhm.
Gab es im Vorfeld Berührungen von euch beiden zu einem Thema, zu einem Hospiz, dass man sagt, hör mal, in Bottrop fehlt das oder und habt das mit angekurbelt? Also wie kommt man in so ein Hospiz?
Ich habe 30 Jahre im Krankenhaus als Krankenpfleger gearbeitet. Okay. Da halt auch mit dem Klientel schon zu tun gehabt. Mhm. Bin dann gefragt worden, ob ich mich interessieren würde, im Förderverein mitzuarbeiten. Ja, und darüber ist die ganze Sache dann gewachsen.
Okay.
Ich selber mache seit vielen Jahren schon ehrenamtliche Hospizarbeit in Oberhausen.
Okay.
Ich mache also Sterbebegleitung, Beratung, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht. Mhm. Und bin hier über Kontakte. Man hat mich gefragt, ob ich hier mitarbeiten möchte und Das habe ich gemacht, wobei ich also auch erst im Vorstand angefangen habe. Ne? Geschäftsführer bin ich ja später geworden. Also erster Geschäftsführer ist leider auch schon nach einem Jahr hier verstorben. Und dann haben wir halt in unserem Kreis erstmal gesucht, wer könnte sowas machen. Und da ich bin an sich selbstständig und dass ich meine Zeit auch gut einteilen kann, fiel da die.
Ich finde es interessant, was du gerade sagst. Ich habe vorher natürlich auch eure Internetseite ein bisschen durchforstet. Du sagst, du hast es immer ehrenamtlich gemacht. Und auf eurer Internetseite steht auch, dass ihr immer irgendwie auch ehrenamtliche Helfer oder wie auch immer man das nennen möchte, sucht. Meine Frage, wenn ich was ehrenamtlich mache, also nicht falsch verstehen, dann würde ich doch irgendwie was machen. Weiß ich nicht, warum entscheidet man sich im Hospiz ehrenamtlich zu arbeiten? Das würde mich runterziehen und traurig machen.
Ich glaube, die Frage sollte man eher unseren Ehrenamtlichen stellen, die sich gemeldet haben, um bei uns hier mitzuhelfen.
Aber du hast ja gemacht, ehrenamtlich.
Mhm. Ja.
Wie kommt man auf so eine Idee? Warum stellst du dich nicht im Fußballverein irgendwo an eine Bratwurstbude oder im Tennisverein und machst das ehrenamtlich?
Tennisverein war ich natürlich auch Geschäftsführer, das ist nichts Neues. Als meine Kinder klein waren, waren wir da auch. Ich habe als junger Mann damals den Wehrdienst verweigert. Damals gab es ja noch eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Und habe danach in der Kirchengemeinde Jugend- und Altenarbeit gemacht.
Okay.
Und die Altenarbeit war natürlich keine Hospizarbeit. Aber wir haben es natürlich schon mit älteren Menschen zu tun, die wir natürlich auch schon begleitet haben. Und da habe ich als junger Mann sehr viel gelernt. Und später bin ich über eine Freundin, die schon seit einigen Jahren Hospizarbeit machte, ehrenamtlich, einfach mal angesprochen worden und war halt auch immer mit ihr im Gespräch und die sagte immer zu mir, das wäre bestimmt was für dich. Und dann habe ich irgendwann so eine Ausbildung gemacht in Oberhausen und damit angefangen. Und das mit dem Runterziehen, das ist das, was ich oder auch andere Ehrenamtliche sehr viel gefragt werden. Das ist überhaupt nicht so. Es ist ganz im Gegenteil so, dass in der Ausbildung beschäftigt man sich halt sehr, sehr stark mit den eigenen Vorstellungen zu Leben und Tod. Das ist also eine ganz wesentliche Sache. Man lernt sich selber auch da erstmal in dieser ganzen Geschichte kennen. Denn die Thematik wird ja gesellschaftlich ausgespart. Das ist ja so. Es ist ja eigentlich ein Tabuthema. Man redet jetzt, seit 15 Jahren redet man da mehr drüber gesellschaftlich. Aber es wird schon eher verdrängt tendenziell. So, da kriegt man also eine eigene Einstellung dazu. Und in der Arbeit selber kann ich nur sagen, man kriegt in der Arbeit sehr viel zurück. Ich scheue mich immer so ein bisschen zu sagen, die Arbeit macht Spaß. Aber man kriegt sehr, sehr viel zurück von den Menschen. Und man hat das Gefühl, das kriegt man eben auch gespiegelt, dass man was Sinnvolles tut. Das tun natürlich andere ehrenamtlich auch.
Nein,
das
will
ich
jetzt
nicht sagen, ne? Gar keine Frage. Aber es ist schon eine Sache, die erfüllend ist.
Also für dich war es eigentlich schon so, dass es bei dir angefangen hat mit deiner frühen Jugend schon oder jungen Erwachsensein, dass du zur Art Berufung wurde, dass du schon in diese Richtung gegangen bist und das Leben und Sterben hier, was hier in dem Hospiz hier so stattfindet, das hat ja alles so sein eigenes Tempo, habe ich so das Gefühl. Das vieles ist so entschleunigt, viele Sachen verlieren an Wichtigkeit, man verliert völlig Eitelkeiten, die man mal irgendwann hatte, man konzentriert sich auf ganz andere Sachen, man lernt viele Augenblicke ganz anders wahrzunehmen, wenn man auch wirklich hier ist und weiß, dass man stirbt. Und ihr begleitet diese, ich sage jetzt schon mal Gäste, weil ich habe jetzt, wir haben ja gerade schon mal gesagt, ihr habt keine Patienten, sondern ihr habt Gäste hier.
Klar, wir sind ja austherapiert. Wer zu uns kommt, ist austherapiert.
Ist austherapiert. Na, wie viele Gäste habt ihr denn immer hier so in eurem Hospiz?
Also gleichzeitig können wir 8 Gäste aufnehmen, dadurch, dass wir 8 Einzelzimmer haben. Und wie viel sie letztendlich aufgenommen werden, so übers Jahr gesehen, ist davon abhängig, wie lange die Gäste bei uns sind.
Ja.
Und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Gäste, die sind 2,5 Stunden bei uns und es gibt Gäste, die sind mehrere Monate bei uns.
Gut, jetzt hätte ich fast gesagt, manchmal hat man ja die Gäste gerne, die auch mal irgendwann gehen. Hier ist halt was anderes, aber bei mir ist auf einer Party ist das halt so. Aber du hast schon gesagt, manche, das gibt halt eine ganz andere Spanne, ne? Also manche sind wirklich nur kurz hier und manche verbringen dann echt noch eine gewisse Zeit hier in dem Hospiz, ne? Und ihr begleitet die auf dem letzten Weg, weil ihr wisst, die Chance, dass die hier lebend rauskommen, ist schwindend gering.
Der übliche Weg ist, dass die Gäste uns mit Hilfe des Bestatters verlassen, ja.
Wie gibt es einen Durchschnitt, den ihr, also wo ihr sagt, komm, es gibt einen Durchschnitt, wie lange der Gast hier in der Regel liegt. Oder liegt nicht oder hier im Hospiz zu Besuch ist.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist zurzeit 14 Tage.
Also einmal ganz kurz für alle. Hier kommt jemand rein und im Durchschnitt habt ihr diesen Menschen 14 Tage um euch rum und dann
stirbt er.
Dann stirbt er, ja.
Also das ist eine Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen, die mich extremst überrascht, weil ich hätte echt gedacht, man hat noch ein halbes Jahr. Ich meine, klar, man weiß es ja vorher nicht. Aber 14 Tage, das ist so krass wenig in meinen Augen. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage. Wenn du doch die Diagnose bekommst oder wenn ich diese Diagnose bekomme, dass ich unheilbar krank bin, warum soll man ins Hospiz gehen? Warum bleibe ich denn nicht bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei meinen engen Verwandten? Warum kommen die Leute denn ins Hospiz?
Die Leute kommen ja nicht zu uns, wenn die Diagnosestellung ist, sondern die kommen letztendlich in der Endphase der zum Tode führenden Erkrankung zu uns. Das heißt, im Vorfeld der Aufnahme sind die Menschen auch vorzugsweise in den eigenen vier Wänden. Und das soll auch bitte so sein. Und das soll auch, wenn irgend möglich, auch so lang wie möglich sein. Nur irgendwann ist es aufgrund der Grunderkrankung halt so, dass die Symptome so weit fortgeschritten sind, dass eine Versorgung zu Hause nicht mehr möglich ist. Weil die Räumlichkeiten es nicht hergeben, weil die Familiensituation es nicht hergibt, weil irgendwann muss man auch davon ausgehen, das ist eine große Belastung für die Angehörigen, die ja einen geliebten Menschen verlieren werden. Und dann ist es so, dass halt die Alternative ist, entweder eine Aufnahme in einem Krankenhaus oder die Aufnahme in einem stationären Hospiz.
Also ist es schon so, dass es natürlich auch dann hier Gäste gibt, die versorgt werden müssen. Das heißt, also einmal kurz, um die Hörer so ein bisschen ins Bild zu holen. Ich war gerade positiv überrascht, als wir hier angekommen sind. Von außen sieht es einfach aus wie ein normales Wohnhaus, nur halt im XXL-Format.
Genau, im Schatten des Knappschaftskrankenhauses.
Genau, halt, ne? Man läuft hier rein, es ist urig, gemütlich. Ihr habt da Wohnzimmer, sage ich einfach mal. Da steht eine Couch, also wie bei Oma früher zu Hause. Läufst hier in den Wintergarten, es ist wohnlich. Es ist, hat nicht diesen Krankenhauscharakter. So darf man sich das nicht vorstellen. Und die Gäste, die werden dann, also die kommen quasi hin, weil die ärztlich, oder was heißt nicht ärztlich, Entschuldigung, dass die Medikamente bekommen müssen und heißt, ihr habt auch Pflegerinnen, Pfleger hier?
Das Team besteht hauptsächlich aus Krankenschwestern, also aus Schwestern und Pflegern, ja.
Okay.
Und das mit dem Häuslichen, das ist gewollt, weil es ist ja letztendlich der letzte Aufenthaltsort, die letzte Wohnung, der letzte Ort, wo der Mensch dann halt während seiner Erkrankung oder bis zu seinem Tod bleibt. Krass. Und das ist das, was wir auch immer von den Gästen wieder oder immer wieder von den Gästen hören, wenn die zu uns hier hinkommen, dass die gar nicht damit rechnen, das ist das Hospiz. Meistens werden ganz andere Häuser hier in der Nähe eingefahren und wir haben es immer mal wieder, dass die Gäste auch sagen, ja toll, ich wollte schon immer mal in einer Villa wohnen. Man sieht ja nur die Villa von vorne, dass der Anbau noch da angebaut ist. Ist halt, damit wir unsere dementsprechende Zimmerzahl haben. Aber Wohnzimmer muss sein. Es durfte nicht in Gemeinschaftsraum umgenannt werden. Deshalb haben wir da auch alles, ich sagte es ja gerade schon, mit Couch und Dergel. Wir haben da Parkettboden noch drin, der vorher lag. So dicke haben wir es nicht. Aber das ist alles etwas, was auch für den Gast, der zu uns kommt und vor allen Dingen auch für die Angehörigen, die ja auch in dieser Situation dabei sind, das ist alles, was so eine gewisse Normalität auch wieder bringt. Weil Krankenhaus, Pflegeheim, das hat immer so einen eigenen Touch. Und ja, und Hospiz ist halt so, dass wir die letzte Heimat sind. Und dann soll es auch gefälligst heimatlich aussehen.
Es ist eben ein richtiges letztes Zuhause.
Genau, Jürgen. Und wie ist es denn, wenn die Patienten hier reinkommen? Es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von Krankheiten sowieso, aber auch die unterschiedlichsten Arten von Menschen. Jeder geht ja anders mit seiner Situation um. Also ihr seid ja schon, bist ja schon sehr erfahren und weißt auch schon ganz genau, diese Person ist so, die Person ist so. Manche kommen hier rein und sind wahrscheinlich komplett introvertiert. Ich rede jetzt nicht davon, dass jemand sowieso nicht mehr ansprechbar ist. Aber es gibt ja auch hier bestimmt die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, die unterschiedlich mit ihren Schicksalen umgehen, oder?
Ja, genau so ist es. Es ist eben oft sehr, sehr schwer, dass die Menschen, und das wird uns sicher irgendwann genauso gehen, selbst wenn man sich damit professionell beschäftigt, ist es immer was anderes, wenn ich dann selber betroffen bin.
Ja, absolut. Das ist
ein ganz wesentlicher Unterschied. Und ja, es gibt sicherlich die Menschen, die ihr Schicksal akzeptieren. Mhm. Und es gibt auch die, die es nicht tun. Das ist so. Das ist wie überall im Leben. Und die Aufgabe und vor allen Dingen natürlich die Aufgabe unserer Pflegenden, die natürlich den direkten Kontakt haben eben mit unseren Gästen, ist es natürlich da entsprechend, ich sag mal, Hilfestellungen zu leisten. Und das den Aufenthalt hier letztlich so angenehm und so würdevoll wie möglich zu machen.
Ist aber auch ein Stück weit eine psychologische Sache, die ja auch bewerkstelligen müssen wahrscheinlich. Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die Diagnose bekomme.
Ja, es stimmt.
Teichert, das war's, kannst machen, was du willst. Und davon mal abgesehen, dass ich wahrscheinlich nicht ins Hospiz gehen würde, aber das ist ein anderes Thema. Aber hier kommt dann jemand rein und der, was Christoph gerade sagte, die, oder was ihr beide sagte, die letzten Tage so angenehm wie möglich. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, mir wäre das scheißegal. Ich habe dann mir wäre das scheißegal. Gibt es dann wirklich Leute, die kommen hier hin und sind einfach die letzten Tage ihres Lebens noch einfach lebensfroh, haben die noch die Energie und sind lebensfroh, aber haben ihr Schicksal akzeptiert?
Sagst du, du wärst nicht so, Alex?
Wenn ich eine Diagnose wahrscheinlich bekomme, die wo gesagt wird, ja, du kannst machen, was du willst, das war's.
Also ich weiß jetzt auch nicht, wie ich damit umgehen würde, ne?
Aber also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde meine ganze Lebenslust dann einfach verlieren, wahrscheinlich vielleicht sogar vom nächsten Zug springen. Keine Ahnung, hört sich jetzt krass an, aber ich finde es erstaunlich. Und da ziehe ich echt meinen Hut vor, dass Leute dann hier hinkommen und dann haben die noch die Energie und sind lebensfroh? Also das war ja meine Frage, ist es so?
Das erleben wir häufig hier, ja. Es gibt Menschen, die vor allen Dingen ja nochmal aufleben. Ne? Die nochmal aufleben, weil sie natürlich 24 Stunden rund um die Uhr gepflegt werden. Mhm. Das, was die Angehörigen zu Hause ja gar nicht schaffen. Die Menschen sind ja alle im Ausnahmezustand. Ne? Auch die Angehörigen sind im Ausnahmezustand. Die Ehefrau oder der Ehemann, ja, der sich kümmern will, wird sein eigenes Leben hinten anstellen. Sein eigenes Leben gibt's gar nicht mehr. Man lebt nur noch für denjenigen, der so schwer erkrankt ist. Und das führt natürlich dann, wenn jemand ins Hospiz kommt, eigentlich auf allen Seiten zu einer Erleichterung. Ja. Das heißt, derjenige, der hier ist, ist gut versorgt rund um die Uhr. Die Angehörigen, die sonst sich noch nicht mal trauen, vor die Tür zu gehen, wissen auch, sie können immer hier hinkommen. Und sie wissen aber auch, es ist immer jemand da. Die können dann eventuell auch mal mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen oder sonst was, was man sonst nie mehr macht.
Gibt es denn Sachen, die euch, Christoph, zum Beispiel auch schwerfallen hier? Also jetzt mal davon ab, dass man natürlich auch regelmäßig, jetzt haben wir gerade kurz davon geredet, dass hier fast täglich jemand gestorben ist, regelmäßig Leute sterben. Sachen, die dir richtig schwerfallen. Ist ja zum Beispiel manchmal der Abschied von der einen Person schwieriger als der von der anderen? Gibt es da so manchmal auch einen Patienten, der ruhig auch mal die 2 Wochen länger oder noch länger hier war, vielleicht 4 Wochen oder 2 Monate, wo du selber dann auch nach Hause gehst und richtig, richtig, also nicht, dass du generell nicht traurig bist, aber der, wo das dich noch mehr trifft, dass du dann einfach so eine Bindung zu den Leuten hier aufbaust?
Die Situation gibt es vor allen Dingen dann, sag ich mal, wenn die Gäste noch jünger sind. Ja, wenn man auch die Situation dann weiß, um die Familie, häufig dann auch noch kleine Kinder mit dabei sind, die dann halt ihren Vater verlieren oder ihre Mutter, je nachdem, wer Gast ist. Wie du sagtest, wenn Gäste länger hier bei uns sind, das ist natürlich auch wieder was anderes, weil man ja Zeit hat, auch eine gewisse Beziehung zu dem Gast, vor allen Dingen auch zu den Angehörigen durch die vielen Gespräche aufzubauen. Das sind dann Momente, die schon schwieriger sind. Nur dadurch, dass wir halt im Team einen sehr guten Kontakt und ein sehr gutes Miteinander haben, ist es halt auch so, dass wir über sehr viele Probleme, über sehr viele Gedanken, die wir dann haben, auch reden können. Ja, klar. Und vieles gar nicht mit nach Hause nehmen. Ich habe den Vorteil, wenn ich mich ins Auto setze, eine Dreiviertelstunde auf dem Weg nach Hause bin, komme dort an, bin ich runtergekommen.
Das wollte ich fragen.
Mit der dementsprechenden Musik, mit der dementsprechenden Situation, wenn nicht gerade mal wieder Stau auf der 42 ist.
Ja.
Aber das sind unheimlich Sachen, die helfen. Supervision im Team, Gespräche mit den Ärzten. Wir haben eine sehr rührige Seelsorge, mit dem man über alles sprechen kann, nicht nur über Gott. Das hilft unheimlich in dem Fall. Das sind dann halt Momente, wo es auch etwas schwieriger ist. Aber wie vorhin auch schon gesagt worden ist, die Menschen geben uns auch unheimlich viel. Wenn jemand wirklich in einer nahezu aussichtslosen Schmerzsituation lächeln kann, weil er weiß, dass er gut begleitet wird, weil er weiß, dass er die dementsprechende Medikation auch bekommen darf, das baut unheimlich wieder auf.
Das ist für mich trotzdem, Alex, das ist für mich trotzdem so ein Feld, dass man, glaube ich, selber, wenn man selber damit nichts zu tun hat, überhaupt ich bin da komplett weg von, dass, also ich fühle jetzt bei dem Gespräch mich generell wohl und auch das Thema fällt mir doch leichter, als ich dachte, weil ihr beide, also Christoph und Jürgen, das gut hinkriegt, uns da abzuholen, aber trotzdem kann ich mich, und das kann, glaube ich, niemand sich in so eine Situation einfühlen.
Ja, und du kannst auch immer nur jedem wünschen, dass man nicht in so eine Situation halt gerät, auch wie auch wenn, Jürgen hat es gerade gesagt, irgendwann müssen wir uns damit beschäftigen.
Es gibt nur zwei Dinge im Leben, die sicher sind. Ne? Das ist der Tod und die Steuer. Das sind die beiden Dinge, die garantiert
werden. Ja, also und GEZ.
Hat Joe Black schon gesagt.
Richtig. Ja, und weil ich muss jetzt gleich einmal kurz auf die Toilette, ich muss kurz gleich pullern. Ich bleib mir ja treu. Hoffe ich da dich kurz vielleicht noch eine positive Sache, wobei das jetzt nicht negativ war, was wir gesprochen haben, aber eine Sache.
So ein Lichtblick.
Genau, ein Lichtblick. Mit auf die Toilette nehmen kann.
Kannst du bestimmt.
Ist es, da ist Licht. Ist es,
das war's. ist es oder gibt es Leute oder gab es auch jetzt hier im Bottrop, im Hospiz schon Leute, die trotz der Diagnose doch noch wieder entlassen wurden aus dem Hospiz, lebend und nicht verstorben sind?
4%.
Heißt in unserem Fall im Bottrop, wie viele habt ihr hier entlassen?
Wir haben hier entlassen insgesamt, also lebend entlassen sind es um die 30.
Okay, das ist ein Lichtblick. Das
ist es, und wir reden gleich nach der Pause auf jeden Fall nochmal darüber, wie ihr da draußen von euren Leuten auch Abschied nehmt und die auch immer noch wieder hier lasst, auch wenn sie gegangen sind, nämlich mit euren Steinen, die ihr überall in dem Garten liegen habt. Wenn wir jetzt aber in die Pause gehen, gehen wir mal ganz weg jetzt kurz von dem Thema. Wir sagen euch noch einmal, jetzt, wo die Stimmung hier so richtig rasant nach vorne geht, so Partystimmung, ist im Eloria ja bald hier die Silvesterparty und auch die Ü30-Party im Januar am 21. Da geht's ja richtig ab. Da kannst du ja gerade erst hin, Alex.
Ich wollte schon immer mal auf eine Ü30-Party, aber bin nie reingekommen, weil mir fehlen 2 Zentimeter.
Ja, das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem. Und weißt du, wer uns noch hier gratuliert hat? Sehr, sehr nachträglich.
Ja.
Der Benjamin Eisenlümmel.
Der Eisenlümmel.
Und die Sprachnachricht, die spielen wir jetzt auch in der Pause ein. Und wir sehen uns gleich wieder. Danke schon mal, dass ihr hier seid, ihr beiden. Und
gerne.
Gleich machen wir weiter.
Liebes Podcast-Team, lieber Pete, lieber Alex und alle anderen. Asche auf mein Haupt, ich habe es verschwitzt. Aber dafür von Herzen nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ich freue mich sehr, euch in meiner nächsten Ausgabe von Comedy im Saal begrüßen zu dürfen am 28.11. Schön, dass ihr dabei seid. Das wird eine Mordgaudi. Macht weiter so und viele, viele schöne Ausgaben noch. Bis bald. Wir sehen uns.
Danke, Benny, für die verspäteten Glückwünsche und wir freuen uns, übermorgen bei dir zu sein.
Yes, wir sind auf der Bühne.
Wir sind bei
Kammerkonzertsaal heißt das.
Ja, genau. Und da machen wir, wie viel Bottrop bist du?
Richtig.
Machen wir heute auch. Jetzt mal ganz kurz hier der Aufbau. Ne? Als wir hier gerade durch den Garten geschlendert sind, haben wir gesehen, dass überall hier weiße Steine in den Beeten liegen und da stehen Namen drauf. Das sind die ganzen Leute, die ganzen Gäste, die hier verstorben sind.
Das ist richtig. Das ist ein Ritual des Teams, dass wir viermal im Jahr einen Gedenkgottesdienst haben, wo nochmal an die Verstorbenen des jeweiligen Quartals erinnert wird. Und in der Messe wird dann halt auch für jeden Gast ein solcher Stein platziert. Teilweise wird er auch im Vorfeld schon von den Angehörigen beschrieben, bemalt, dargestellt. Und die kommen anschließend dann nach dem Gottesdienst hier bei uns in den Garten, sind halt präsent weiterhin. Und man merkt auch das, oder man kriegt immer wieder mit, dass auch Angehörige nochmal vorbeikommen, zu Besuch kommen, teilweise sich gar nicht bei uns melden, sondern im Garten dann neben dem Stein eine Blume ablegen oder eine Karte dazustellen. Das ist halt nochmal wieder ein Anlaufpunkt. Weil es ist ja hier im Gegensatz zum Friedhof der letzte Ort, wo der Mensch gelebt hat. Hey. Das hat was anderes als der Friedhof, wo letztendlich ja der Körper dann noch beerdigt wird. Aber hier hat der Mensch gelebt, hier ist der Mensch gestorben, hier waren die letzten Kontakte, die man hatte.
Wie viele Steine liegen denn hier?
Da müssten jetzt knapp über 1100 Steine liegen.
Also seit 2014 knapp 1100 Menschen, verstorben. Die hier verstorben sind. Ich fand es gerade interessant, Christopher, du gesagt hast, dass halt dann irgendwie ein Verwandter nochmal kommt und legt da halt eine Blume oder eine Karte nehmen. Das ist ja wirklich so, jeder trauert ja auch irgendwie anders und da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Und umso schöner, dass es so eine Möglichkeit hier nochmal gibt, dass die Leute es dann so machen können, wie die das halt auch einfach wollen. Ne?
Es kommt häufig vor, dass angerufen wird, so nach dem Motto, können wir mal vorbeikommen auf eine Tasse Kaffee, um nochmal, ja, nicht in Erinnerung zu schwelgen, aber nochmal die Erinnerung aufzurufen, wie die Zeit hier gewesen ist. Und das kommt immer wieder vor, ja.
Was mich jetzt so ein bisschen echt beeindruckt, und das macht auch jetzt die Lockerheit unseres Gesprächs sein, ist einfach auch so, wie ihr beide hier über ein so schwieriges Thema mit uns redet und uns das auch extrem leicht macht, finde ich übrigens sehr, sehr gut. Und
für uns vielleicht ein schwieriges Thema.
Für uns, aber für die beiden halt nicht. Und dementsprechend kann ich jetzt auch nochmal auflösen, der Spannungsbogen, den ich gerade hatte, wo ich gerade noch gezuckt habe, da stand nämlich bei BOZ, dass jetzt so langsam nach und nach die ganzen Wasserhähne auf dem Friedhof abgedreht werden.
Richtig.
Und da war ich mir gerade am Anfang des Gesprächs nicht sicher, ob ich das sagen soll, ob das jetzt pietätlos ist oder ob das jetzt irgendwie nicht passt.
Ja.
Aber die beiden gehen hier mit dem Thema so um und da haben wir auch ganz am Anfang mal drüber geredet, weil es ja hier mit schwarzem Humor und weil ist denn jetzt hier kein zu dickes Buch mehr kaufen. Da hast du ja auch relativ schnell gesagt, ey, wir weinen hier, aber wir lachen ja auch relativ viel. Und da hast du gerade gesagt, es geht hier nicht nur ums Sterben, es geht hier auch ums Leben.
Ja, wenn die Menschen zu uns aufgenommen werden oder zu uns kommen, ist es vielfach so, dass sie halt nicht in der direkten Sterbephase sind, sondern dann wird hier noch gelebt. Dazu gehören die Mahlzeiten, dazu gehören die Angehörigenbesuche, dazu gehören Besuche der geliebten Tiere. Das ging vom Papageien bis zu zweimal Pferden, die wir hier schon bei uns
auf dem Gelände. Pferde waren schon hier?
Pferde waren auch schon
und
hier.
Und Essen ist auch gut hier?
Frikandeln.
Das Essen ist auch gut. Wir haben zumindest schon lange keine Klage mehr gehört.
Ja. Gibt es hier so Leute, die sagen, Essen ist kacke, ich will anderes haben? Wenn ich hier schon nur noch zwei Wochen bin, dann möchte ich auch mal ein Steak haben oder was?
Henkermahlzeit.
Abgesehen davon, dass es Steaks gibt, haben wir einen guten Draht zu Pizzabuden, zu Steakhäusern. Wenn der Gast es wünscht, dann kriegt das auch. Und sei es dann, dass er abends nochmal einen Rollmops haben will oder Bratkartoffeln, wenn von Mittag Kartoffeln übrig geblieben sind. Mhm. Ja gut, unsere Ehrenamtlichen kümmern sich drum.
Aber nur noch mal für mich, ich bin da irgendwie vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt, meine Frage noch mal.
Ich helfe Ihnen.
Der Gast kommt freiwillig ins Hospiz oder gibt es Leute, wo die Verwandten sagen, du gehst jetzt ins Hospiz?
Wenn der Gast in der Lage ist, sich dazu noch frei zu äußern, dann besteht auch für ihn die Möglichkeit zu sagen, nein, ich gehe nicht ins Hospiz.
Okay, aber gab es mal einen Gast oder Situation, wo hier jemand hingebracht wurde oder hier hinkam und der das einfach alles gar nicht wollte? Der sagte, ich habe keinen Bock auf die Scheiße, ich gehe doch nicht ins Hospiz, ihr könnt mich alle mal, hat man sowas mal erlebt?
Wir haben es dahingehend erlebt, dass also Angehörige, ich sag mal, eine falsche Realität vorgespielt haben und dem Betroffenen dann eingeredet haben, das wäre hier sowas wie eine Reha-Einrichtung und der wird hier richtig nochmal auf die Beine gestellt, was ja nicht sein kann. Und da ist dementsprechend dann auch Frustration gewesen. Und da haben wir auch schon einen Gast gehabt, der dann gesagt hat, nein, ich gehe jetzt wieder. Und das ist kein Problem.
Ist ja auch kacke, wenn die denken, die sind nochmal kurz auf Wellness und dann sowas, aber und dann ist hier doch Endstation. Ne, das ist einfach dann nicht so cool. Aber ja. Jürgen, wie ist das? Ja, das Hospiz, das trägt sich ja komplett durch den Förderverein und durch Spenden und durch Hilfe von außen. Aber jeder kann hier hinkommen, keiner muss hier bezahlen. Jeder kann theoretisch in das Hospiz kommen, ist ja richtig, ne?
Vielleicht nochmal ein bisschen genauer. Also das Hospiz finanziert sich natürlich über Krankenkassen. Das heißt, wir kriegen also Tagessätze von Krankenkassen. Wir bekommen 95%, kann man auch in der Presse nachlesen.
Ja.
Aber wir bekommen natürlich leider nicht 95% von unseren tatsächlichen Betriebskosten, sodass also das Delta, was zu füllen ist, größer ist. Schon wir kriegen 95% des Tagessatzes, den wir mit den Krankenkassen ausgehandelt haben.
Aber sehr interessant. Ihr kriegt halt quasi das, was ausgehandelt wurde, aber
zu 95%.
Eure Betriebskosten sind höher, weil ihr aber auch den Leuten hier mehr ermöglicht?
Ja, weil wir zum Beispiel mehr Pflegekräfte haben, als wir refinanziert bekommen. Ja. Das ist ja eigentlich einer der wesentlichen Punkte. Ja, aber im Klartext, ja, im Klartext heißt das aber, dass uns letztlich das Delta, was gefüllt werden muss, ist ein kleiner sechsstelliger Betrag jedes Jahr, der durch Spenden eingeworben werden muss.
Das ist gar nicht so wenig, ne?
Das ist nicht wenig. Und ich sag mal, das ist uns bis jetzt in den ganzen Jahren auch geglückt, weil die Menschen schon bereit sind, auch zu spenden.
Ja.
Ne? Es ist ja oft so, auch wenn dann jemand verstirbt hier bei uns, dann wird sehr oft natürlich zu spenden für uns aufgerufen. Und andererseits muss man sagen, es ist natürlich ein Pfahl im Fleische. Das heißt, das ist uns jetzt geglückt, das muss uns natürlich jedes Jahr glücken.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein Drahtseilakt.
So ist das.
Ja, ihr tanzt da rum, aber was ist denn, wenn es wirklich dann
nicht klappt, meinst du?
Nicht klappt. So, dann stehst du da wie ein Weihnachtsmann und kannst wahrscheinlich noch aus deiner eigenen Tasche Geld dazu buttern oder es gibt abends keine Rollmöpse mehr.
Ja, das wird sicherlich nicht sein. Der Förderverein ist ja der Träger und der Förderverein würde dann natürlich einspringen. Aber langfristig kriegt der Förderverein natürlich auch, finanziert er sich natürlich auch über Spenden.
Wisst ihr, was wir jetzt machen? Und deswegen passt das auch ganz gut vom Übergang her. Wir werden jetzt mal unser Wie viel Bottrop bist du machen. Und da danken wir erstmal schon mal den ganzen Leuten, die schon über unseren Aufruf mit dem Verwendungszweck Podcast gespendet haben. Und ihr beide spielt jetzt gegen den Alex. Wie viel Bottrop bist du? Das ist unser Quiz, was wir immer spielen, mit dem wir auch für euch jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesammelt haben.
Knapp 800 Euro und 200 Euro kriegt er dann, weil Piet und ich dann, wir wollten nach Kreta, haben wir gesagt, ne?
Ja, Kreta, aber das ist ein bisschen teurer geworden jetzt. Ne?
Kriegt dann 100.
Knapp. Was wir aber definitiv machen heute, weil wir ja normalerweise sagen, der Verlierer schmeißt 5 Euro rein. Heute geht es nur um Ehre und um den Gewinner. Der Verlierer wird halt gedisst und muss in Schande das Feld räumen. Wir vom Podcast haben uns entschieden, nochmal 100 Euro in das Botschwein zu schmeißen. Das machen wir jetzt nämlich gleich. Und das Spiel, was wir jetzt gleich spielen, ist praktisch nur, wer ist der Dümmere von euch halt, ne? Um jetzt ein bisschen Druck aufzubauen.
Ich.
Fangen wir einfach mal an mit unserem Spiel.
Der Podcast präsentiert: Wie viel Bottrop bist du?
Und heute ist es eine Podcast-Rallye, die hatten wir schon mal. Da war der Alex aber gerade out of order, weil er gerade
meinen leichten Herzinfarkt hatte.
Leichten Herzinfarkt. Ich wollte irgendwas Lustiges sagen, aber ich hätte jetzt gesagt, du warst im Alkoholkoma 4 Wochen oder was, keine Ahnung.
Nein,
das ist auch, aber so lustig ist das eigentlich auch nicht, ne? Ne, pass auf, Podcast-Rallye. Es geht darum, 10 Punkte zu erreichen. Ich stelle Schätzfragen. Die habe ich hier auf meinem Zettel. Alex guckt mir schon wieder zu sehr auf den Zettel, deswegen hebe ich den jetzt schon wieder hoch.
Ich versuche zu verstehen, wie das Spiel geht.
Ja, ich habe ja noch gar nicht angefangen, das zu erklären.
Du erklärst das wie Stefan, also hier, wie heißt der da? Von, weiß ich nicht, ist egal.
Ist egal, Steven Gätchen. Steven Gätchen, ne, passt auf. Es gibt immer Punkte, wenn man bei der Schätzfrage richtig, also wer richtig liegt oder wer näher an der jeweiligen Zahl liegt, kriegt den Punkt. Mal fängt der eine an. Mal fängt der andere an.
Ich spiele gegen die beiden.
Du spielst gegen die beiden, ganz genau. Wer anfängt, kann sich die Frage anhören und dann aber entscheiden, ob man als Erster antwortet und eine Schätzung abgibt oder ob man sagt, nee, das ist ein bisschen tricky, das soll der andere erstmal anfangen.
Ah, interessant.
Aber der anfängt, ne, der kriegt 2 Punkte.
Ah, okay.
Das heißt, wenn du jetzt sagst, ey, ich wüsste jetzt gar nicht, wo die Reise hingeht, dann kannst du vielleicht besser die anderen beiden antworten lassen.
Mhm.
Wo du, wenn du dir aber sagst, ey, ich riskiere es jetzt einfach mal und fang selber an.
Okay.
Verstanden. Wir fangen
die beiden dürfen sich absprechen.
Die beiden dürfen sich natürlich absprechen, ist klar. Ne?
Ist asozial, aber ist okay.
Und wir fangen einfach mal an mit der ersten Kategorie und da lasse ich einfach mal den Christoph und den Jürgen anfangen und frag einfach mal die Feuerwehr in Bottrop, 1922 gegründet, nächstes Jahr auch im Januar bei uns zu Gast an den Mikros, hat hier einiges an Mitarbeitern. Wie viele Mitarbeiter, glaubt ihr, hat die Feuerwehr Bottrop? Wollt ihr als Erstes eine Schätzung abgeben und eventuell 2 Punkte kriegen oder wollt ihr den Alex anfangen lassen? Also wollt ihr selber?
Wir fangen an, ja klar.
Wir fangen an, okay, was sagt er? Was ist eure Schätzung, die Feuerwehr Bottrop? Wie viele Leute arbeiten da? Wie viele Mitarbeiter?
Bei der Berufsfeuerwehr.
Bei der Berufsfeuerwehr.
Hätte ich auch gefragt.
Ja. ist genauso spitzfindig wie du.
Hätte mir zwar weitergeholfen, aber hätte schlau.
Hilf mir jetzt auch nicht. Ja.
Okay, ja, gute dann Frage. Gib doch mal eine Schätzung ab.
Gute Frage, nächste. 150.
150. Alexander, warst du mehr oder weniger als 150 Leute arbeiten bei der Berufsfeuerwehr Bottrop?
Weniger.
Es arbeiten insgesamt 162 Leute bei der Feuerwehr und damit kriegen Christoph und Jürgen 2 Punkte.
Zwei, die haben angefangen.
Ja, eben. Deswegen kriegen sie da 2.
Stimmt, hast recht.
Aber du hast das Spiel verstanden.
So, das war so unser Spiel.
Alexander.
Ja, bitte, Peter.
Du darfst anfangen und zwar mit der Frage, wie viele Jahre gibt es schon Basteldrache/Hobbymade in Bottrop? Möchtest du anfangen oder abgeben? Ein sehr bekannter kleiner Laden, in dem man Perlenketten, Bastbedarf und guten Uhu kriegt.
Ja, ich fange an.
Du fangst an. Wie viele Jahre gibt es denn schon Basteldrache bei uns in Bottrop?
35 Jahre.
35 Jahre.
Mir gibt es auf jeden Fall länger, viel länger.
Also sagt ihr 36.
Nee, ich war doch noch nicht fertig.
Hätten wir ja schon gewonnen.
35.
Hätten wir ja schon gewonnen, wenn es das so wäre.
Also, was sagt er?
Scheiße. Auch länger als 40 Jahre. Gut, als ich hier in Bottrop zur Schule, also, ist ja schon ein paar Tage her.
Alex sagt 35.
Da gab es schon Basteldrache.
50.
50 Jahre.
Ich muss ja keine Zahl sagen.
Aber länger.
Ja,
länger.
Ich schätze sogar wahrscheinlich sogar mehr als 50. Ich würde gar 60 sagen.
60 Jahre, da müsste ich dir eigentlich noch einen extra Punkt geben. Mache ich aber nicht, weil ich ein nickliger Bock bin. Aber genau 60 Ernsthaft? Jahre gibt es Basteldrache. Chapeau, in Bottrop 3-0 für Jürgen und Christoph.
Da war ich nämlich schon drin. Da bin ich noch mit der Trommel und Christbaum gelaufen.
Ja, und die fangen jetzt auch wieder an. Dann sag doch mal, wie viele Plätze hat denn das Filmforum in Bottrop? Wie viele Sitzplätze? Unser Kino, riesiges Kino. Wie viele Sitzplätze hat das denn? Wollt ihr anfangen oder wollt ihr abgeben?
100. Wir fangen an. 100.
100. Alex.
Wie viel Fragen hast du insgesamt?
Ich, bis einer 10 hat.
Ach so, bis 10. Ah, okay, bis 10 Punkte.
Die dauert ja nicht mehr lange.
Bedeutet ja nicht mehr lange. Dauert noch ungefähr 6 Fragen, dann ist es durch.
Weniger.
Weniger, das heißt, du sagst weniger und damit macht der Alex einen Anschlusstreffer, denn das Filmforum in Bottrop hat genau 80.
80, ja gut, ich hätte 81 gesagt, aber 80.
Ja, ich weiß. Und so ist es denn, dass du auch jetzt anfangen darfst, wieder, um zu entscheiden. Wann wurde der Flugplatz Schwarze Heide in Betrieb genommen?
Ich gebe die Antwort ab. Hörst du mir zu, wenn ich mit
dir
rede?
Nee, du gibst die gibst ab,
ja. So wie meine Frau.
Schwarze Heide. Das ist auch schon ziemlich lange her. 1960.
Ich glaube, ein bisschen eher.
Auch da hat der Alexander den Punkt gemacht, es ist 1940 gewesen, denn da ist schon der Platz benutzt worden, auch schon zu Kriegszeiten. Und okay, da ist Schwarze Heide schon, da sind da schon die ersten Flieger gestartet.
3-2.
3-2. Bei euch. Ihr seid hier direkt im Hospiz an der Osterfelder Straße, direkt neben dem Knappers-Krankenhaus. Wie lang ist denn die Osterfelder Straße? Wie viel Kilometer? Die geht von hier, von der Ort bis in die Stadtmitte. Was sagt er? Wie viel Kilometer? Wie lang ist denn die Osterfelder Straße? Ich meine, der Hospiz hat hier die Adresse, da müsst ihr wissen, wie lang die Straße ist. Ist doch klar. Damit beschäftigt man sich also doch ab und zu.
Muss man nicht, aber das ist eine interessante Frage.
Wollt ihr anfangen oder wollt ihr abgeben?
Wir wollen mehr Punkte machen.
Ja, okay, ihr fangt an. Ja, die beiden beraten sich da hinten gerade. Beratet euch ein bisschen näher am Mikro, damit die Leute auch was davon haben.
Bis zur Peterstraße, ne? Geht die, oder geht die dann noch weiter?
Die geht noch runter
bis zum Horst.
Ich glaube, bis zum Horst.
Bis zum Altmarkt, aber wie gesagt, jetzt ist genau bis zum Altmarkt bei Rossmann. 2,5 Kilometer.
Ich glaube, ein bisschen länger, ey.
Bisschen länger, sagst du 2,51. Die ist 2,3 lang, damit machen die beiden 2 Punkte.
Christoph, Chapeau, Junge, ey.
Das nächste ist die ehemalige Marathonstrecke vom Karstadt-Marathon.
Du bist Marathon gelaufen?
Ja.
Gut ab.
Ja, die 2,5 Kilometer. Also er ist nicht den ganzen Marathon gelaufen.
So, aber mehrfach.
Ja gut, die haben angefangen. Okay, dann Alex. Mhm. Machen wir bei dir. Wie viele Mitarbeiter hatten das Marienhospital in Bottrop? 868
Kommen. Das ist doch frech, Alter. Das können die viel besser einschätzen. Die haben irgendeinen Anhaltspunkt.
Dann lass sie doch anfangen.
Mitarbeiter.
Dann lass sie doch anfangen.
Hauptberuflich, ne? Nicht freiwillige Feuerwehr, ne? Nein, also nein, ich muss abgeben, auch wenn ich hier gerne antworten würde, aber ich habe keinen Anhaltspunkt. Ich gebe euch die Frage rüber.
Kann man die Frage auch wieder zurückgeben?
Nein.
Doofes Spiel.
Ja, doofes Spiel. So. Also wie viele Mitarbeiter hat das Marienhospital Bottrop Stand 2020 war das? Wie sieht's aus? Irgendeine Idee? Der Oberarzt, die Putzfrau, die Raumpflegerin, Entschuldigung.
Der Facility Manager.
Der Facility Manager. Jetzt. Und die beraten sich so, Alex, das sieht schwer aus. Die beiden haben es gut drauf. Ne? Die führen 5-2. Mhm. Was ist eure Antwort?
Ja, wir sagen 370.
370?
Fuck, ich sag weniger.
Was weniger? Ja, das sind 715. Ach, damit machen die beiden 2 Punkte und führen mit 7-2 gegen dich, Alexander. Oh.
Schwierig.
Okay. Sind doch ein paar mehr.
700.
Dann
das werde ich nochmal nachlesen.
Kannst du, wenn du einfach bei Google fragst, wie viele Mitarbeiter hat das Marienhospital Bottrop, dann gibt er dir diese Zahl Google raus. Lügt. Wie tief war der tiefste Schacht, die Teufel, in Bottrop, war bei Prosper Haniel? Der tiefste Schacht in Bottrop. Wie tief war der? Wollt ihr anfangen oder wollt ihr abgeben? Wie sieht's aus? Nein, die nehmen sich Waldorf und Stettler-mäßig, beraten sie sich. Ne? Hm. War da von euch mal untertan?
Ja, ich war da sogar schon, ja.
Ja? Aber
ich
habe
leider nicht nachgemessen. Aber,
ja. Ja,
ich hätte mal Geodreieck mitgenommen.
Erzähl, was sagst du?
Ja, wir sagen mal 1100.
1100, Alexander.
Der tiefste
Meter, Schacht. Ne? Klar.
1100 Kilometer.
Meter.
Oh Mann.
1100, dann muss er jetzt 1101 oder?
1099.
Genau. Komm, wir werden noch eine Bergmann-Folge.
Ich glaube weniger.
Was sagst du?
Der tiefste Schacht. Darfst du mir sagen, wo der war?
Prosper Haniel. Der Alex, der schwitzt hier, ey.
Ich sag dann, nee, komm, ich sag tiefer. Wenn du sagst, der tiefste Schacht, sag ich tiefer.
Tiefer? Der war tiefer. 1253 Meter. Ihr seid aber so derbe nah dran. Die sind Mal. Beide richtig gut. Und ich bin froh, dass ich es heute vorbereitet habe und nicht mit dir spielen muss. Also richtig, richtig gut. Also, pass auf.
Aber sind
auf.
Die im Standard nicht so 700, 800?
Ja, die sind so. Aber das ist wirklich der tiefste Schacht in Bottrop und der ist halt bei Prosper Haniel. Ne? Alexander.
Herr Peter.
Du fängst an. Wann wurde das Heinrich-Heine-Gymnasium in Bottrop gegründet? Wann das Heinrich-Heine-Gymnasium? Mein Gymnasium, mein geliebtes Heinrich-Heine-Gymnasium.
Echt? Das ist so für mich so undankbar. Die beiden, die, wo die Kinder waren, waren noch Schwarz-Weiß-Fotos.
Ja.
Und jetzt muss ich antworten.
Sag doch einfach, das ist schon alt. Oder willst du den abgeben?
Ich gebe ab. Ich gehe auf Nummer sicher.
Du gibst ab? Okay.
Heinrich-Heine-Gymnasium,
das schönste und beste Gymnasium hier in Bottrop.
Heinrich-Heine war doch der eine Sänger von Modern Talking, ne?
Der mit den langen Haaren.
Genau.
Ne? Ja, ja. Genau. Was sagt er? Wann ist das gegründet worden? Boah, die beiden
1976.
1976?
Nein, Christoph.
Ist eingeloggt.
Ach was, Christoph?
Also Heinrich-Heine, gemeint ist ja, hieß ja früher anders.
Ich habe geguckt, wann wurde das Heinrich-Heine-Gymnasium in Bottrop gegründet und
das
da gab
früher Daten hieß das ja städtisches Junggymnasium, das alte Gymnasium. Das ist nur, das hat er nur gewechselt. Das ist, glaube ich, habe 74 Abitur gemacht in dem alten Gebäude. Ich denke mal, das
an der Blumenstraße noch.
Ja, ja, klar.
Mann, der hat wirklich nur Schwarz-Weiß-Fotos gehabt.
Ja, ja, so ist das.
Ja, komm, eine Zahl
jetzt. 2-3 Jahre später, ja, dann.
War wahrscheinlich vorher das städtische Junggymnasium.
Ja, ja, ja.
Also was sagt ihr, welches Datum?
Ja, 76, das passt schon.
Ich sag später.
Also 77 oder was?
Ja.
1906.
Ja, dann ist ja nicht das Heine-Gymnasium.
Das ist die
Heine-Gymnasium.
Alte, das ist genau, das ist
also müssen wir die Frage jetzt streichen oder sollen wir die reinnehmen?
Nein, nimm die rein.
Nimm die rein, ja, dann haben die ja, dann kriegen die
das
ja zwei
ja Punkte. Das war ja eigentlich meine Frage. Ne?
Ja, das ist natürlich, wenn ich bei Google, wann wurde das Heinrich-Heine-Gymnasium gegründet und dann sagt er mir 1906, da steht natürlich nicht bei.
Früher hieß das städtisches Junge.
Ja, dann führen die 9-3.
So also einen Punkt brauchen die noch.
Ja komm, das schaffen wir.
Okay, Alex. Nee, du hast abgegeben gerade, ne? Mhm. Dann bei euch. Welche Größe von der Fläche her hat der Heidesee in Bottrop in Hektar? Hektar, 100 Hektar sind 1 Quadratkilometer. Nur um das nochmal zu sagen, falls ihr das nicht ganz auf dem Schirm habt.
Lass ihn mal anfangen, wir brauchen ja sowieso nur einen Punkt, Christoph.
Ja. Boah, die machen dich lang, Alter.
Genau.
Wie viel Hektar? Alex, ey, das ist echt schwer, ne? Ja? Ja, was?
4,2.
Ne, warte, 4, wie Hektar?
Also, es ist ja 1 mal 1 Kilometer sind 1 Hektar.
Das sind 100 Hektar.
100 Hektar. 100,
Also, ein.
4, boah, schwer, ich rate jetzt einfach 408, ne, ist glaube ich nicht so viel, 390 Hektar.
Alter!
Also,
390 Hektar sind 3 mal 3 Kilometer, das ist.
3 mal 3 Kilometer.
Komm, jetzt komm, Alex, jetzt, der logge ich noch nicht ein.
Er will es uns leicht machen.
Ja, ist wirklich, also, sagen wir mal, es sind unter 100 Hektar.
Ja, warum? Wenn ich um den Heidesee laufe, dann laufe ich doch da.
Fläche, 1 mal 1 Kilometer, mein Freund. Das wäre der Heidesee, nach deiner Einschätzung, wäre der von hier bis zur Stadtmitte und nochmal Richtung Vonderort runter, so groß ist das.
Einmal 1 Kilometer?
Ja, das sind 100 Hektar, sind 1 Quadratkilometer.
Ja, 100, genau, 100 Hektar. Ach so, warte, okay, ich habe mich einen Gedanken gehabt.
Den lasse ich dir nochmal durchgehen, weil du gerade halt hart an der Wand stehst. Sag einfach irgendeine Zahl zwischen 1 und 100, komm.
Ich sag, ich weiß es nicht, ich sag einfach 50 Hektar.
Ja, 50 Hektar, was sagt der? 50 Hektar, mehr oder weniger. Ihr könnt den Sack zumachen, ihr könnt jetzt ganz locker flockig aus dem Bauch raus antworten, wenn ihr jetzt
verkackt. Also wir zahlen eh.
Na, wir haben eh gezahlt. Ja, ihr sagt weniger. Es sind 35 und 34 und damit habt ihr, wie viel Bottrop bist du, 10-3 gegen den Alex gewonnen.
Das war
Glückwunsch.
Eine Packung.
Das war eine Packung, aber die Fragen waren auch nicht ohne. Es gab da noch, ich habe da noch eine gehabt, wie teuer ist die Partyplatte für 6 Personen bei Megidi Grill?
Da wäre ich wieder vorne mit dabei gewesen.
Natürlich ganz weit da vorne gegangen.
Aber
wir schmeißen den Huni jetzt in unser Botschwein.
Und Pete, muss ich sagen, wieder mal sehr, sehr cool vorbereitet von dir.
Ja, aber wie gesagt, das
hat Spaß gemacht.
So ist es halt manchmal. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen halt die anderen, ne?
Richtig.
So, ihr beiden, ich frag mal einfach mal den Jürgen. Ein Hospiz, was wünschst du dir noch für dein oder für euer Hospiz hier für die Zukunft? Gibt es da noch Sachen, die sich verbessern müssten, die du dir wünschst, wo man hinarbeiten könnte?
Du meinst jetzt nicht irgendwelche, dass wir Gegenstände, Einrichtungsgegenstände oder so.
Ja, das nicht, aber vielleicht irgendwie ein Ablauf, dass irgendwas besser wird, irgendwas verbessern, was du noch im Hospiz hier dir wünschst, dass du sagst, ey, das hat schon immer gefehlt. Jetzt mal gut, ein 75 Zoll Flatscreen ist immer gut und eine PlayStation 5, aber weiß ich nicht, irgendwas.
Also an Dingen habe ich jetzt so ganz konkret gar keine Wünsche. Wir arbeiten natürlich dran, immer noch besser zu werden, was die Begleitung und die Fürsorge für unsere Gäste und auch für die Angehörigen geht. Das ist etwas, ich denke, man kann eigentlich immer noch besser werden. Wir haben ein tolles Team, wir haben wirklich ein hervorragendes Team hier zusammen, die sehr, sehr engagiert sind und gerade jetzt in den Corona-Zeiten auch.
Boah, die müssen einiges ertragen in Corona-Zeiten.
Ja, ne? Das kann man wohl sagen. Das war schon eine erhebliche Belastung. Aber trotzdem glaube ich, dass wir auch immer noch besser werden können. Den Anspruch sollten wir jedenfalls haben.
Aber ich gehe noch mal ein bisschen tiefer auf die Frage von Pete ein. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da würde ich mir ein bisschen mehr Hilfe oder Unterstützung von außen wünschen, dass du sagst, es wäre mal schön, wenn es eine gewisse Anerkennung geben würde, eine andere Unterstützung, andere Gelder, die freigemacht werden und man nicht diesen Drahtseilakt hat und immer am Ende noch hoffen muss, komm, spenden oder nicht. Gebe da irgendwas, wo du sagen würdest, würde ich mir wünschen.
Also ich würde das eigentlich so fassen wollen, wir werden schon von vielen unterstützt und auch seit vielen Jahren unterstützt. Und dafür sind wir auch sehr dankbar, weil das eben auch 1:1 in die Arbeit einfließt. Das ist sicherlich gut so. Wir haben in der Corona-Zeit natürlich schon weniger Veranstaltungen haben können, die zu unseren Gunsten durchgeführt worden sind. Wir hatten jetzt gerade ein Benefiz-Konzert. Das hat natürlich im letzten Jahr nicht stattfinden können. Ich würde mir ein,
AC/DC, Highway to
ich Hell. Würde mir schon
Gott, dann ist
schon wünschen, dass die
Asi, ist ein Asi und bleibt ein Asi.
Wir waren vorgewarnt.
Ja, ja, klar. Ich würde mir schon,
also ich hätte eher gesagt, vielleicht so winnen, aber ist auch okay, kannst du auch machen.
Ja. Also wir haben schon viele, viele Menschen, Einrichtungen und eben auch private Initiativen, die uns unterstützen. Und das, ich sag mal, wenn wir das so fortführen können, dann gelingt es uns weiterhin, dass das Hospiz für alle Gäste, egal wo sie herkommen, grundsätzlich kostenfrei bleiben kann.
Ja, Christoph.
Wolltest du was sagen?
Nö, ich wollte einfach auch einen Wunsch äußern. Und zwar, wenn wir jetzt Anfang nächsten Jahres den Aufruf starten, dass Ehrenamtliche sich gerne melden können, um bei uns hier in der Einrichtung mit tätig zu werden. Da würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn noch dementsprechende Nachfragen kommen, die dann halt auch sehen, was für eine tolle und auch erfüllende Aufgabe es sein kann, sich mit Sterbenskranken und mit lebenden oder auch noch hoffentlich länger lebenden Angehörigen zu beschäftigen, zu begleiten und in diesem tollen Team, wie Jürgen es gerade schon sagte, mitzumachen.
Das, was ihr tut, ist die Begleitung auf dem Weg zum Sterben. So, ich habe damals von einem Freund mitgekriegt, der hatte seine Cousine, die war damals, glaube ich, 15, die hatte Leukämie und ist daran auch verstorben und war am Ende, waren es die Angehörigen, die von den ganzen Leuten getröstet werden mussten, die betreut werden mussten, die Person selber, diese Cousine, das kleine Mädchen, musste nicht betreut werden, weil die war die tapferste von allen, weil die sich mit dem Thema Tod selber schon, die war damit im Reinen. Ich kann immer noch nicht ganz nachvollziehen, wie man mit 15 Jahren damit im Reinen sein kann, aber die kranken Menschen, die hier wissen, dass sie sterben, die besser mit dem Tod zurechtkommen als die Angehörigen?
Das ist in den meisten Fällen so. Weil der Gast, der zu uns kommt, kommt mit der Diagnose, hat sich damit dann üblicherweise auch beschäftigt, weiß, dass letztendlich der einzige Weg, uns zu verlassen, nach dem Versterben ist. Findet sich vielfach auch sehr viel, auch sehr gut damit ab. Nur die Angehörigen sind ja in einer ganz anderen Situation. Die haben mit Diagnosestellung die Perspektive, einen geliebten Menschen zu verlieren. Das ist die Angst bis zu dem Zeitpunkt hin. Mhm. Der Angehörige, der geliebte Mensch verstirbt, dann ist es für ihn, sag mal jetzt in Anführungsstrichen, vorbei. Aber das Leben der Angehörigen geht weiter.
Ja.
Und da ist jetzt eine Leere, da fehlt jemand. Deshalb ist in der palliativen Versorgung halt nicht nur die Sterbebegleitung wichtig, sondern auch anschließend die Trauerbegleitung. Das wird teilweise hier halt auch durch das Team mitgemacht, wenn der dementsprechende Kontakt ist. Ansonsten gibt es ganz hervorragende Trauergruppen oder Trauerarbeit, zum Beispiel durch die ambulante Hospizgruppe hier in Bottrop, die dann auch durch ihr Trauercafé, durch momentan Corona nennt sich das dann Trauerspaziergänge, eine ganz hervorragende Begleitung der Menschen oder der Angehörigen auch über den Tod des Gastes hinaus wird.
Oder es gibt das Sternzelt, das sich mit Kindern beschäftigt, die Eltern oder Geschwister verloren haben. Wir haben auch eine Kooperation mit dem Sternzelt seit einiger Zeit und auch übrigens eine Bottropper Institution, die es sich vielleicht auch mal lohnt, als
Weil es alles in Bottrop gibt. Ne? Also ja, das ist so unglaublich. Ist. Und damals, als das Hospiz hier aufgebaut wurde, damals mit Hilfe von Olli Helmke,
der
hat hier richtig hart mitgemacht. Ich muss
der hat
sagen,
einen Stein über den anderen gelegt, mit seinen eigenen Händen.
Also ich, ja, genau.
Er ist ja heute noch dabei. Der ist mit,
er ist mit dabei. Er kann heute leider nicht da sein, aber wir grüßen ihn einfach mal, den Olli. Ne? Ja. Hast du richtig gut gemacht. Ne?
Er ist also, und bleibt ein ganz, ganz feiner Mensch, egal was Bottrop betrifft.
Der ist immer da, ne?
Immer, und der tut halt echt gute
und
Sachen
hier im Background. Und hier sehen wir selber, was das für ein großes Ding ist, was er hier aufgebaut hat. Meine allerletzte Frage für heute, bevor ich jetzt gleich mal abmoderiere.
Was sind eure Lieblings-Kelloggs?
Richtig.
Ja.
Gibt es eurer Meinung nach ein schönes Sterben? Gibt es ein schönes Sterben? Also ich meine, ihr gebt alles dafür, dass ihr hier den Leuten das Leben, was sie noch haben, so gut wie möglich, aber gibt es sowas wie ein schönes Sterben, dass Leute hier gehen und sagen, boah, das war jetzt aber...
Ja, die sagen das wahrscheinlich nicht mehr, die Leute.
Ja, die sagen es nachher nicht mehr, aber bis vorher, gibt es sowas? Oder ist die Frage jetzt einfach total unpassend? Ich weiß gar nicht.
Also, nee, überhaupt nicht. Ich denke, wir bekommen das ja oft von den Angehörigen gespiegelt, dass die der Gast, der bei uns war, bei uns verstorben ist, dass er sich wohlgefühlt hat, dass er keine Schmerzen hatte, weil das sind ja alles Dinge, die wir, die ja niemand aushalten kann, die auch niemand aushalten muss. Mhm. Und dass man, dass er eben so auch würdevoll gestorben ist, dass er versorgt war, dass er die ihm wichtigen Menschen um sich hatte. Und insofern gibt es ein, ja, das Wort schönes Sterben ist vielleicht, würde ich vielleicht nicht wählen, aber ein würdevolles Sterben. Ne? In Ruhe auch und ja, dass die Menschen eben vorbereitet sind und auch ruhig sind, dass sie dann auch tatsächlich auch gehen können, auch loslassen können.
Jetzt sage ich gerade, das war meine letzte Frage, ja, aber habt ihr schon mal einen letzten Wunsch hier erfüllt? Gab es hier schon mal jemanden, der so einen letzten Wunsch hatte, wie zum Beispiel, was weiß ich, ich habe mal niemals dat und dat gemacht und hat da jemand, weil man am Ende sagt man ja, ich habe jetzt noch 2 Wochen zu leben. Ich weiß, ich sterbe auf jeden Fall. Da kann ich auch mal einen Wunsch äußern, der so richtig hart drüber ist, über allem, was da steht, weil es ist eh scheißegal, weil ich sterbe sowieso. Ich möchte schon immer mal, keine Ahnung, in Puff oder was, keine Ahnung. Gibt's so was, dass die Leute am Ende noch mal einen Wunsch äußern, den erfüllen
können? Also in Richtung, Richtung Freudenhaus ist hier noch nicht geäußert worden. Wobei,
verstehe ich,
du bist ja falsch. Du bist ja falsch, wenn das so weit ist.
Wenn es so sein sollte, würden wir das sicherlich auch noch irgendwie organisiert kriegen.
Das aber wird machen.
Jetzt ist klar, warum denn nicht? Wir haben auch schon öfter Gäste gehabt, die gesagt haben, sie wollten noch mal an einen bestimmten Ort, sei es jetzt, wo sie früher schon mit der Familie Urlaub gemacht haben oder wo sie schon hin wollten. Das ist dann nicht unbedingt Dänemark, Frankreich oder England. Aber die Nordseeküste, die Küste in Holland, wir arbeiten ganz intensiv und haben eine Kooperation mit dem Wünschewagen des ASB in Essen. Und da sind dann schon mehrfach unsere Gäste auch noch mal zu einer Tagesfahrt gewesen, weil sie da unbedingt noch mal hin wollten.
Das erfüllt ihr aber dann oder
wird organisiert in Zusammenarbeit mit dem ASB, Zusammenarbeit mit unseren Ärzten. Weil da eine gewisse Voraussetzung ja auch geschaffen werden müssen. Und dann wird, wenn der Gast körperlich, gesundheitlich dazu in der Lage ist, gibt es sowas
noch. Das finde ich super Hammer, dass ihr noch hier auf dem letzten Weg solche Sachen ermöglicht. Und am Ende verliert alles, wenn man weiß, man stirbt, komplett die Bedeutung. Alles, was man früher, wenn man nachgejagt ist, ich habe mich viel mit dem Thema beschäftigt und habe ganz viel über auch drüber nachgedacht, wie heute das Gespräch sein wird. Mhm. Und da waren dann so Sachen wie immer das Gleiche, dass die Leute, die wussten, dass sie sterben, als alles, was dem die nachgejagt sind, was sie bereut haben im Leben, zu wenig Zeit für die Lieben zu haben, Freunde nicht mehr angerufen zu haben, man hat zu viel gearbeitet, man ist falschen Idealen hinterhergejagt, man hat auch mal eine Pizza weniger gegessen, weil man gedacht hatte, der Bauch wird zu dick. Das ist am Ende, schrumpft alles auf so eine Ursprünglichkeit zurück, ne?
Aber das ist einfach so. Das, Piet, bitte, was du gerade sagst, das ist genau das, was ich auch immer wieder sage. Vielleicht auch jetzt durch meine Aktion, die ich im Sommer leider hatte. Der Mensch verliert so ein bisschen diese Kleinigkeiten aus dem Auge. So kleine Momente im Leben, die toll sind, die schön sind. Der Mensch will immer das Nächste, noch ein weiter. Und am Ende ist es so, es ist Fakt. Am Ende kacken wir alle ins gleiche Loch. Ja. Du kannst einen Ferrari fahren, du kannst einen Twingo fahren. Weißt du was? Genießt du einfach dein Leben. Du weißt nicht,
wann es vorbei ist.
Und ich klopfe auf Holz. So toll ich euch finde, ich gönne es keinem, dass er hier zu euch als Gast kommen muss. Ich ziehe meinen absoluten Hut vor euch, mit wie viel Respekt ihr umgeht. Ich finde es so krass, diese Kleinigkeiten, ihr sagt Gast, das ist bei euch drin. Ich habe die ganze Zeit Patient immer auf den Lippen.
Ich auch, habe ich auch. Absolut.
Mit wie viel Respekt, mit wie viel Würde, mit welcher Energie und Leidenschaft ihr diese Arbeit verfolgt. Und man kann euch eigentlich nicht oft genug danken. Aber es ist so wichtig, dass es so Leute wie euch einfach gibt. Und da kann man, ja, wie gesagt, da kann man einfach nur sagen, danke, danke, danke. Und ja, danke.
Genau.
Ich würde das gerne ein bisschen modifizieren.
Bitte.
Ihr sprecht jetzt mit uns beiden.
Ja, okay.
Wir sind hier natürlich nur Stellvertreter für unser Team.
Ihr seid
unser Team.
Der Chef arbeitet am wenigsten.
Unser Team ist eigentlich, das sind eigentlich diejenigen, die die Arbeit machen.
Klar.
Und denen der Dank eigentlich gebührt.
Die grüßen wir natürlich auch alle, die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier vom Hospiz, ne, die ja auch tagtäglich
auflaufen. Dann nehme ich das auch so an.
Ne, das ist auch wirklich so. Dass,
und passt auf, bevor der Piet, du wirst jetzt wahrscheinlich die Folge zumachen.
Genau.
Ja, aber ich würde trotzdem noch zwei dazu nehmen.
Wollen.
Das sind
so
unsere, ja, genau, unsere Pflegenden haben wir gerade schon genannt. Mhm. Die Ehrenamtlichen gehören dazu, die hier auch für uns und für unsere Gäste immer da sind und die eben auch mit großem Engagement arbeiten. Und es gehören natürlich auch unsere beiden Palliativmediziner dazu, die immer für uns da sind, egal ob es Weihnachten ist, Ostern oder was auch immer, die Gerti Metzelder und der Manfred Tholz.
Ach, die Frau Metzelder ist
und die und der Manfred Tholz.
Okay.
Die beiden sind immer für uns da.
Schauen wir die beiden auch.
Und da ziehe ich den Hut.
Ja, und ich weiß, worauf du hinaus willst, und es ist so, klar, ich habe das vielleicht gerade ein bisschen blöd aus. Schön, dass es so Leute gibt wie euch, ne?
Du meinst natürlich aber alle, die hier arbeiten.
Wir haben es ja richtig verstanden.
Das Team oder die Chefetage ist immer nur so gut wie das Team drumherum. Und damit steht und fällt es am Ende des Tages.
Genau. Ja. Deswegen hat dein Chef immer nur Ärger.
Richtig.
So. Pass auf, ich moderiere ein bisschen ab und verabschieden tun wir jetzt auch gleich. Ihr könnt euch alle noch mal ein bisschen zurücklehnen.
Wir hören jetzt gleich noch mal Knocking on Heaven's Door. Das hört ihr immer kurz vor Feierabend nochmal. Ne?
Genau. Ist auch noch eine Flasche Bier da.
Pass auf, Alex, weißt du, was jetzt passiert ist hier in Bottrop? Wir machen die Folge so langsam zu, werden gleich zum Ende. Die Zweitbesetzung startet die Proben für das Bottrop-Musical.
Okay.
Ne? Und ich bin sehr enttäuscht.
Warum?
Weil wir nicht gefragt wurden, ob wir da mitmachen.
Obwohl ich eine geile Kopfstimme
habe. Du hast eine sehr gute Kopfstimme. Mhm. Dann Adventskalender haben wir uns vorgenommen. Und zwar ist es so, dass wir jetzt an Adventssonntagen einen Adventskalender haben.
Ja.
Und der gilt ausschließlich, und wir werden dann nicht auf den Social Medias mit werben, sondern das machen wir nur für Leute, die wirklich unsere Folge hören, die ganz anderen Schnorrer.
Alle drei.
Alle drei. Also ihr drei. Ihr habt jetzt die Chance, jeden Sonntag etwas zu gewinnen. Und zwar das erste ist ein Gutschein. Und zwar ein Gutschein wofür?
Physiotherapie, habe ich gehört.
Ja, Massage.
Ah, Thai.
Massage von der Frau Caprede.
Genau, Frau Dr. Caprede.
Genau.
Geile Physiotherapeutin. Und wenn ich Caprede höre, habe ich immer Bock irgendwie auf Italienisch.
Ja, ist ja auch. Genau, hast du recht. Auf jeden Fall spendet die einen oder stellt uns einen Massagegutschein zur Verfügung. Und den könnt ihr am ersten Adventssonntag gewinnen, wenn ihr unter unsere Folge postet. Und zwar, ihr grüßt einfach jemanden. Ihr grüßt jemanden.
Haben wir nicht gesagt, wir stellen eine Frage zur Folge?
Nein, wir machen das anders. Ist doch egal, was wir machen.
Ja, du hast ja so einen Bottrop, das ist so schwer.
Die sollen einfach jemanden grüßen. Die grüßen jemanden, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt und den ihr einfach mal zu Weihnachten grüßen wollen würdet.
Gute Idee.
Ne, das können die machen. Markiert den bitte in den Beiträgen, damit wir noch mehr Reichweite kriegen. Ne?
Ja, damit wir noch reicher werden.
Damit wir noch reicher. Ja, gut, aber wo wir gerade bei Reichweite sind, wir wurden gehört. Aus Dorsten, ne? Und zwar vom Daniel. Der hat uns gehört über die Volksbank-Folge. Dann wurden wir gehört in Oldenburg war das, von Benjamin Aldorf. Wir werden gehört in Gengenbach. Ne?
Gengenbach.
Podcast around the world. Ein Aufruf an euch alle. Ey, teilt doch einfach mal vor Ort, da wo ihr lebt, in den Gruppen, unseren Podcast und guckt mal, dass die Leute nicht nur hier in Bottrop, sondern vielleicht auch mal in Oberhausen.
Wäre eine Option. Ne, Essen. Irgendwas, was weiter weg ist.
Hast du noch jemanden, den du grüßen willst?
Nö.
Also ich grüße einfach mal außer Angel raus, so die Anja Burkhardt grüße ich.
Grüße
raus. Habt ihr noch jemanden, den ihr grüßen möchtet? Vielleicht? Ihr beiden?
Nö,
ihr wollt nicht grüßen.
Im Moment nicht.
Ne. Die Frau wird nicht gegrüßt, der Hund wird nicht gegrüßt, niemand wird dir gegrüßt.
Habt ihr denn noch was auf dem Herzen? Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Weil wenn nicht, dann würde ich den Peter so, was macht dein Hühnerauge? Ist besser geworden, Pete, oder was?
Also ich muss noch nicht hier bleiben, aber geht schon.
Das freut mich. Also ihr habt nichts mehr auf dem Herzen?
Nicht wirklich, nö.
Okay.
Gut. Ja, dann ihr beiden, ey, das war heute Bierchen bitte im Hospiz. Alex, hat mir riesig Spaß gemacht und mit den beiden Gästen hat uns die Folge die war für mich doch nachher hinten raus viel leichter, als ich es mir vorher
vorgestellt habe. Wirklich, dass wir es geschafft haben, was wir wollten, dass es ein bisschen Einblick gibt ins Hospiz. Und der ein oder andere, nachdem er es gehört hat, da ein bisschen anders drüber denkt. Und das war ja eigentlich unser Ziel.
definitiv, was wir immer gebrauchen könnten hier im Hospiz, sind Spenden. Ihr könnt noch bis zum Ende des Jahres, machen wir jetzt einfach, das haben wir jetzt Verwendungswert Podcast, einfach was, das Konto seht ihr alle immer bei uns in den Folgen und posten wir regelmäßig in unsere Stories. Spendet an das Hospiz, ihr habt gehört, die brauchen hier die Kohle, die müssen echt was füllen.
Gerade zur Vorweihnachtszeit, da sind alle immer so in Geberlaune, da brauchen die nicht da irgendeinen Penner an eine kranke Kirmes Geld geben, sondern einfach ans Hospiz. Okay.
Alles klar, Alex, das war eine schöne Folge, Christoph und Jürgen, wir schließen hier.
So,
und ne? wir stoßen nochmal an. Wir haben nämlich auch Bier getrunken hier, ne?
Natürlich.
Prost und adios.
Tschüss.
So schnell geht's. Das war wieder eine Folge von Bierchen bitte, der Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Teilt unsere Beiträge und liked so viel, wie ihr könnt. Infos, Anregungen und Ideen könnt ihr uns gerne unter diejungs@derpodcast.de zukommen lassen. Ansonsten erreicht ihr unser Botphone unter der 0178 8145 289. Ich wiederhole die Nummer 0178 8145 289. Auf unserem Botphone haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, in der seid ihr natürlich alle herzlich willkommen. Wer dieser Gruppe beitreten möchte, den Link dazu findet ihr unter unseren YouTube-Videos. In der Gruppe werdet ihr auf dem Laufenden gehalten für alles, was kommt, alles, was neu ist, wichtige News, wichtige Ereignisse. Da seid ihr immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei, schaltet wieder ein und bleibt gesund.